Ich kann klatschen, das ist echt eine gute Idee.
Das machen die für echt so. Die Profis.
Jetzt hast du was reingesprochen, jetzt muss ich nochmal klatschen.
Wer moderiert denn an eigentlich? Sollten wir das nochmal kurz.
Später.
Ach, soll ich? Ja, ich werde einfach mal reinsprechen und dann unterstützt ihr mich hoffentlich. Wer raschelt da? Ja, wir sind da. Der Podcast ist da. Wir sind live. Nee, wir sind nicht live. Wir nehmen nämlich auf. Das erste Mal in unserem Leben. Ich habe, glaube ich, noch nie so groß was aufgenommen. Jetzt nehmen wir hier was auf. Wie ist es bei euch so? Wer seid ihr überhaupt? Wer ist denn da in der Leitung? Hallo?
Jetzt traut sich keiner. Jetzt sag ich mal was. Also, ja, hier ist der Philipp. Wen haben wir noch?
Hier ist der Tax.
Oh, das war jetzt blöd.
Ich griff in die Hose gleich zum Anfang. Ja.
Das macht nichts. Das schneiden wir nicht raus. Egal.
Natürlich nicht. Der Christian ist da.
Und wer noch?
Der Peter ist noch da. Natürlich. Okay. Achso, der Peter ist da, ja.
Der Peter ist noch da. Und der Tax. Genau, das hat man jetzt nicht so verstanden. Also der Philipp, der Christian, der Tax und der Peter. Ja, wir sind da. Und wir machen jetzt mal hier einen Podcast. Und wir haben hier sogar sowas wie eine Art Agenda. Und da fängt's an mit der Vorstellung der Podcaster. Das haben wir eigentlich schon gemacht, weil ich glaube, man lernt uns dann während des Podcasts besser kennen. Also wenn wir jetzt erzählen, wo wir aufgewachsen sind, wie alt wir sind, welche Hobbys wir haben, oder?
Ja, das ist eigentlich eine digitale Selbsthilfegruppe für Adventures und vergangene Spiele und was da alles kommen mag.
Spieler, nein, weil heute geht's ja um das Thema Adventures. Wir werden nicht jedes Mal über das Thema Adventure reden, hoffe ich jetzt mal, sondern nur heute. Und dann haben wir das ein für alle Mal abgehandelt.
Das glaube ich auch, dass wir da nie mehr drüber sprechen werden.
Ich glaube, da kommt auch nichts mehr am Markt. Also wenn jemand bis zum Ende hören will, dann haben wir, glaube ich, alle Spiele, die im Adventure-Bereich tätig sind, durch.
Ja, das Adventure ist doch auf dem Rückweg, Tax. Das ist wieder wichtig.
Ja, aber
das ist wieder eine Macht
in sich Deutschland. Das ist ja alles nur in Deutschland. Und America first, also spielen wir keine Rolle.
Und das ist jetzt aber eh spannend. Adventure, wir haben das ja hier auch aufgeschrieben. Ich habe ja heute mal drüber nachgedacht, als Vorbereitung auf den Podcast, also wirklich Vorbereitung, natürlich nicht. Unterwegs habe ich mir überlegt, was ist denn eigentlich ein Adventure? Was ist denn in euren Augen ein Adventure? Weil letztendlich sind doch alle Spiele Adventure, oder nicht?
Mach du mal.
Ja, jetzt mach du. Ich mach nicht.
Für mich ist ein Adventure ein interaktives Spiel, in dem man Rätsel lösen muss.
Okay, also Rätsel sind da essentiell bei dir.
Mhm, total.
Mhm. Ich finde auch, die Bandbreite von Adventures ist riesig. Aber Adventures ist für mich wirklich so dieses klassische, entweder textbasiert oder Point-and-Click-basiert. Und dann auch weniger, aber darüber reden wir heute auch weniger, dieses Story-Driven, was aber doch dann auch eine Geschichte präsentiert mit einer gewissen Anzahl von Rätseln. Also ich glaube, die Rätsel, das Element, das ist schon das Ausschlaggebende, da hat der Tag schon recht.
Ja, und die Storyline, Christian, da hast du vollkommen recht, Storyline.
Aber Action-Adventure ist dann schon mal was anderes, da grenzt man schon ab
bei Adventure. Das kommt, glaube ich, aufs Action-Adventure an. Also ich glaube, es gibt ein paar Action-Adventure, bei denen Action jetzt nicht so weit vorne steht. Zelda.
Puh. Jetzt kommen wir sonst zu den RPGs.
Okay. Also wir schweifen schon ab. Das noch nicht mal nach 2 Minuten, ne?
Wir können auch über Rollenspiele sprechen. Und was die
Zelda, Abgrenzung... Zelda, mach meinen eigenen Podcast. Oh, und da rede ich 3 Stunden.
Ja, Rollenspiele ist ein ganz anderes Thema, Jungs.
Ja, das kann Christian allein casten.
Ja, mir auch recht.
Zum
ja.
Thema Rollenspiele kommt doch eh keiner außer dir dazu. Sagen wir doch ehrlich.
Und ich dachte, der Ludwig, aber der ist ja noch nicht dabei.
In seinem Leben als wir.
Ja, aber dann werden wir heute auf jeden Fall über Adventures sprechen. Das heißt, textbasierte Adventures, Point-and-Click-Adventures und Adventures, die es heutzutage so gibt. Zusätzlich, oder? Das wäre so die Idee.
Ja, klingt gut.
Und da finde ich es ja ganz schön, weil ich muss ja sagen, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie ein Text-Adventure gespielt. Und jetzt könnt ihr
ja, du warst auch noch nicht geboren.
Eben, deswegen könnt ihr mal jemand von euch, die ihr älter seid, mal von eurem ersten Adventure erzählen, das ja möglicherweise ein Text-Adventure war.
Nö, also mein erstes Adventure war definitiv kein Text-Adventure. So alt bin ich nicht, da darf dann der Christian was sagen. Mein erstes Adventure, das ich so wirklich gespielt habe, war tatsächlich, muss ich tatsächlich nachdenken, ich glaube, es war tatsächlich Zack McCracken. Und ich habe
so spät Kinderkram, gell, Tax?
So spät. Und ich habe noch später angefangen. Spoiler.
Wir sollen hier mit der Reihenfolge anfangen.
Weißt du, mein Problem damals war, dass es mir Manic Manson gab es erst als englische Version auf dem Schulhof. Und mein Englisch war halt damals jetzt nicht so geil. Und deswegen habe ich dann Zack McCracken, das komischerweise auch als deutsche Version verfügbar war, habe ich tatsächlich als erstes Adventure richtig lange gespielt. Und das habe ich sogar im Original besessen, muss ich sagen, am C64. Es gab Leute, die hatten da Originale.
Krass. Wo hast du es geklaut?
Boah. Nein, ich habe das vollkommen geil legal erworben. Also nicht die erste Version, die ich hatte, aber die zweite Version war eine legale Version.
Warum hast du die holen müssen? Weil die erste dann nicht ging?
Ich weiß nicht, wer hatte noch Zack, könnt ihr euch erinnern, Zack McCracken hatte diese geilen Codesheets, diese schwarz auf braunen.
Die kenne ich nicht.
Waren das nicht diese Timetables mit den Flügen irgendwas? Oder
genau, so? Da musstest du den Code eingeben, bevor du fliegen konntest. Und mein Problem war tatsächlich, der Mitschüler, der dieses Spiel dezentral sicherheitskopiert hatte, hatte sich vorgenommen, diese Sheets abzumalen, aber hatte nach der ersten Seite keinen Bock mehr. Das heißt, ich hatte nur die erste Seite und musste immer 1000 Mal probieren, bis ich wirklich fliegen konnte. Und dann habe ich halt gesagt, gut, dann investiere ich jetzt mal ein bisschen Taschengeld und kaufe mir das als Original. Ja,
war auch keine Fehlinvestition.
Nee, definitiv nicht. Ich habe auch seitdem, glaube ich, alle alten LucasArts Adventures tatsächlich im Original besessen und gekauft und teilweise sogar mehrfach.
Und hast du die Boxen alle noch? Hast du sie noch?
Die liegen in einem Karton bei meiner Mama im Keller, ja.
Das ist geil. Das ist ja echt.
Wow. Aber man muss noch erwähnen, was das für eine tolle Gamification ist, diese Code-Abfrage in den Flugplänen quasi unterzubringen.
Das war eine totale Scheiße, die hat genervt ohne Ende.
Das ist eine super Idee. Also,
Zack McCracken hat mega genervt. Aber sowas wie Dial of Terror war natürlich dann schon eine Sache, das war echte Gamification. Da hat man sogar richtig gerne den Piraten zusammengedreht, ne?
Das ging auch schnell verglichen mit den schwarz auf braun gedruckten Dingern, die, wenn man abends im fahlen Fernseherlicht gespielt hat, überhaupt nicht gescheit lesbar waren.
Es war übrigens schwarz und rot und du bist farbenblind.
Nein, das war dunkelbraun und schwarze Schrift darauf.
Ja, ich hatte einen besseren Farbkopierer, so schaut's aus.
Vielleicht.
Ja, tags magst du weiter.
Schildern. Ja, ich kann weitermachen, aber viel früher anfangen. Und zwar, meine ersten Adventure-Ergüsse waren wirklich Text-Adventure bei einem Kumpel von mir, sogenannte Infocom-Adventures, die angeblich die besten Adventures der Welt sind. Und ich war einfach hoffnungslos gelangweilt und überfordert mit ich bewege mich nach Norden, 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 Süden, tot. Also das war meine erste Begegnung mit Adventures und die war schnell beendet und hat mich irgendwie überhaupt nicht fasziniert. Also da fand ich es viel interessanter, in Basic zu programmieren. Ich hatte damals, muss ich sagen, auch noch gar keinen Computer. Das war vor, weiß nicht, 1870 oder so. Also wirklich lange, lange her. Und dann habe ich mich erstmal von dem Thema Text Adventures komplett entfernt. Das wollte ich aber nur als Intro geben, weil mir jeder gesagt hatte, oh, da steckt künstliche Intelligenz drin und ganz viel Storyline, aber ich hatte da nie einen Zugang. Genau, aber vielleicht hat der Christian mehr Erfolg bei den Text-Adventures gehabt.
Ja, nee, ich habe auch mit Text-Adventures angefangen, weil es gab ja damals nichts. Also ich hatte meinen C64 im Jahr 1986 und ich habe extra nochmal ein paar Daten rausgesucht. Also Larry kam 87, hast du ja dankenswerterweise hingeschrieben. Und Zack McCracken, glaube ich, war sogar schon 90 und Maniac Mansion war 88 oder sowas. Und deswegen, ich wollte natürlich spielen, hab's versucht, auch mit diesen Infocom-Adventures. Und ich glaube, da gab's ja dieses tolle Leather Goddesses of Phobos. Und das wollte ich natürlich spielen. und bin aber, glaube ich, über den ersten Screen nicht herausgekommen, weil A, Englisch und B, waren da überhaupt gar keine Ledergöttinnen da und habe mir gedacht, ja, im Text brauche ich die auch nicht haben. Das ging dann auch, das war dann auch so toll, dass ein Schulfreund und ich eben auch im Basic ein eigenes Text-Adventure geschrieben haben, dass wir sogar lösen konnten.
Euer eigenes Adventure.
Unser eigenes Adventure. Und das ist Snoopy's Dungeon. Weil wir nämlich aus der C64 damals so einen ASCII-Art animierten Snoopy abprogrammiert haben und darum haben wir dann ein Spiel gemacht. Und leider habe ich den Source-Code nicht mehr, aber ich glaube, der war nicht so lang.
Ja, aber das könnte man mal wiederbeleben, das Spiel.
Ja, das könnte man eigentlich mal machen. Also wir wollten ja eh alle mal hier Spiele machen.
Snoopy's Dungeon.
Wer wollte nicht?
Der jemand die nächste Idee klaut, Nachbar Spencer.
Ja, aber spannend ist es jetzt schon, also Tax, dass dich Text-Adventures nicht gefesselt haben, das wundert mich irgendwie jetzt gerade gar nicht, weil du bist ja doch, du stehst ja auf Grafik, also da ist ja wirklich so ein Text-Adventure genau das, was du nicht brauchst.
Da fand ich übrigens den grünen Bildschirm, den ich in irgendeinem Feriencomputer-Club mal kennengelernt habe, den Commodore PET oder PET, da fand ich das viel interessanter in Basic zu programmieren, das war viel interaktiver als so ein komisches Text-Adventure. Aber es wurde ja ganz schnell farbig.
Na, mir fällt gerade ein, ich habe doch mal ein Text-Adventure gespielt. Aber nie am PC. Ich habe mal, ich habe mal so ein Text-Adventure gespielt und zwar gab es da damals so Bücher.
Das heißt Online-Chat.
Nee, Bücher, Romane. Die du gelesen hast und dann hieß es, les auf Seite 50 weiter, wenn du nach links gehst, auf Seite 52 nach rechts und so weiter und so fort.
Ja, wobei, da konnte man ja, glaube ich, auch kämpfen und so. Das waren ja mehr Rollenspiele eigentlich.
Das war echt fast mehr Rollenspiele,
Die Bücher, ja. Das Problem ist, ich habe die, glaube ich,
Adventure oder Hero
ich Quest. Nie ganz gelesen, weil es mich auch mega gelangweilt hat.
Mhm. Ja. Ich kenne das nur aus der Bravo. Du hast leider keine Punkte.
Also, dann bringe ich jetzt noch ganz kurz zum Abschluss. Die Text Adventures, viel zu viel drüber geredet, habe ich nie gespielt. Nicht wirklich. Ich fand immer toll, dass es Zork gibt, aber hab's nie gespielt. Und mein echtes, wirkliches Adventure war Maniac Mansion. Auch auf Englisch. Wir hatten immer alles nur komischerweise auf Englisch. Und auch Zack McCracken. Und deswegen ist mir der ganze Spaß an Zack McCracken erst viele Jahre später bewusst geworden, als ich es gespielt habe, wo ich es verstanden habe. Und nicht nur mit Lösung.
Einfach durchgeklickt.
Genau. An Passiera Adventures habe ich mich auch immer ergötzt, weil die hatten immer so tolle Grafik.
Du bist halt nur gestorben.
Genau, du bist halt nur gestorben. Deswegen, ich war schon immer einer, und das wird heute noch ein tolles Thema werden, der echt Adventures auch mit Komplettlösung spielt und trotzdem Spaß dabei hat.
Ah ja, das wird echt noch ein Thema. Aber das mit dem Sterben ist ja mega spannend, weil ich habe eigentlich nie Adventures gespielt, wo man sterben kann. Und jetzt kommt's, jetzt fange ich nicht mit meinem ersten Adventure an. Mein erstes Adventure war Monkey Island, oder Monkey Island 2 sogar. Aber bei Monkey Island 3 konnte man sterben. Wisst ihr das?
Bei Monkey Island 1 konnte man auch sterben.
Ich nicht. Ich bin da nicht
gestorben. Doch, es gab eine Möglichkeit. Bei Monkey Island 1 wirst du irgendwann an so einen komischen Götzen gefesselt ins Wasser geworfen worden. Genau. Und wenn du da kurz aufgestanden bist, dir eine neue warme Milch geholt hast, weil Bier war damals noch nicht so drin, bist nochmal auf die Toilette, hast vielleicht Minuten. Noch schnell, also 10 Minuten musstest du unter Wasser rumlungern, dann ist er dir tatsächlich ersoffen und trieb dann so aufgedunsen da. 10 Minuten
die Luft anhalten kann.
Ja, genau. Stimmt. Okay, aber warst du dann richtig tot? Nee.
Doch, dann musstest du laden. Da ging dann nichts mehr, da bist du dann so mit grünem Gesicht unter Wasser rumgeschwommen und war halt nichts mehr.
Nee, bei Monkey Island 3 war das Teil der Story. Also da bist du in der Story gestorben und dann haben sie sogar so einen Screen gebracht, Game Over und alles, und dann ging es aber weiter.
Das heißt aber, du hast nie die berühmten Sierra Adventures gespielt.
Ich habe mal irgendein King's Quest gespielt, aber mich hat's irgendwie optisch genervt. Also ich fand's.
Ja, das war ja immer die Hölle. Ich erinnere mich, ich habe nach dem Zack McCracken, nach dieser hervorragenden Spielerfahrung, habe ich damals gedacht, ich kaufe mir jetzt auch mal ein anderes Adventure, und da bin ich dummerweise, ich glaube, es war irgendein Police Quest oder sowas.
Oh, die waren ja besonders schlimm.
Boah, und da hast du ja nichts anderes getan, als zu sterben, ja? Und ich ich habe die Sierra Adventures ganz lang einfach nur liegen lassen oder später dann wirklich nach Lösung gespielt, oder es ist mir so auf den Arsch gegangen, dass ich alle 2 Minuten an der gleichen Stelle wieder gestorben bin und das 1000 Mal ausprobieren musste. Und irgendwann konnte man dieses Pop-up mit Restore, Restart, Quit dann auch echt nicht mehr sehen.
Nee.
Das ist lustig, gell? Bei anderen Spielen ist das ja vollkommen okay, aber in einem Adventure erwartet man einfach nicht, dass man stirbt und dass man laden muss und immer wieder
versucht. Also war mit Lucasfilm Games und LucasArts, das war halt bahnbrechend. Das haben den Spaß in Adventures überhaupt erst gebracht für mich. Ja. Allein auch Text Adventures, du konntest ja, oder auch diese scheiß Sierra Games, du konntest ganz am Anfang einen Fehler begehen, der sich dann erst nach Stunden ausgewirkt hat und du warst in einem Dead End und konntest nicht weitermachen. Hm. Und das ist einfach, das geht nicht.
Das ist ein Fehler im Spieledesign.
Ja gut, es war halt, es gehörte halt da dann dazu. Also ich kannte auch einige Leute, die damals die LucasArts Adventures nicht mochten, weil man eben nicht sterben konnte.
Solche Leute würde ich nicht kennen. Ich muss eins aufgreifen, ich erinnere mich noch, als wir dann bei meinem Cousin das erste Mal auf einem grünen Bildschirm Maniac Mansion gespielt haben, da haben wir uns ungefähr eine halbe Stunde unterhalten, welche Charaktere wir auswählen, wann man nur mit der richtigen Charakterkombination überhaupt das Spiel abschließen kann. Und der Sid oder irgendeiner von denen kann Klavier spielen. Und das war, glaube ich, der entscheidende Hinweis. Aber ich glaube, man kann mit jedem
Charakter echt? Das war das so, dass man nur mit der Gewissheit...
Nein, aber das war sozusagen inhärent, dass man auch die falsche Entscheidung wählen konnte in Bezug auf diese Sierra-Spiele, dass das auch für Maniac Mansion galt, was aber nicht der Fall war.
Also bei Maniac Mansion gab es eine Kombination von Figuren, die dürftest du nicht mitnehmen, dann konntest du das Spiel nicht zu Ende spielen.
Ah, also doch, ja.
Das war dieser eine Surfer-Dude, der da dabei war, weil der konnte wirklich gar nichts. Und ne, der war einfach komplett nutzlos, weil die anderen hatten irgendwelche Skills. Ja, ich glaube, das war so ein Seitenhieb, so wahrscheinlich hat dem Surfer mal seine Frau ausgespannt oder sowas, keine Ahnung. Und der Typ war einfach hochgradig nutzlos und es gab noch einen anderen Charakter, der auch nicht so richtig viel konnte, aber in Kombination mit jedem anderen hat es funktioniert. Nur mit Jeff hieß der, glaube ich. Mit Jeff hat es nicht funktioniert.
Ich habe eh immer nur mit Bernard Bernoulli gespielt.
Genau, Bernard. Und
mit wie Razor hieß die?
Razor,
die den Hamster in die Mikrowelle stecken konnte, glaube ich. Weil konnte nicht jeder Charakter.
Richtig, ja.
Das habe ich aber auch nur halbwegs noch präsent wegen Day of the Tentacle, weil man da Maniac Mansion drin spielen kann. Ansonsten kann ich mich auf Maniac Mansion nicht wirklich positiv erinnern, weil da auch so viele blöde Rätsel waren und weil man halt eben auch gefangen werden konnte und ja, im Endeffekt auch das Spiel nicht beenden konnte dann.
Ja. Aber Chris, war das bei euch nicht so, ihr hattet ja nicht auf jedes Spiel Zugriff. Zum Beispiel kannte ich nur ein paar Spiele vom C64 und ich hatte ja gar keinen PC. Das heißt, ich kannte nur vom Schulhof oder bei Kumpels, wow, der hat das neue Space Quest. Also das ist ja nicht so, dass man jetzt irgendwie ein Spiel losspielen konnte, sondern man musste ja wirklich auf die Plattform warten, bis es portiert war oder man so einen krassen PC oder C64 oder Amiga hatte.
Also gut, als ich angefangen habe zu spielen, gab es eigentlich nur die Option C64 oder Amiga. Ja, alles andere kam dann wesentlich später. Und
ich dachte, der Herr ist noch nicht so alt.
Ich habe nicht gesagt, dass ich nicht schon steinalt bin, aber ich bin noch, also ich konnte halt so Maniac Mansion am Anfang nicht gut genug Englisch, dafür war ich nicht alt genug. Ich konnte allerdings Listings abtippen, ja, und das hat funktioniert.
Wer konnte das nicht?
Also es hatten sogar noch einige in C16, aber die hat man schon nicht mehr ernst genommen in der Grundschule, weil das waren totale Loser, ja. Ihre Eltern haben sie nicht geliebt und so weiter, ne? Also, ich bin auch nicht mehr so jung, Christian ist gut.
Also wenn wir von Alter sprechen, ich bin ja jünger, ne, ich habe mit dem 386er angefangen und da war es Monkey Island. Da war es Monkey Island. Und jetzt kam eine ganz frustrierende Sache dazu und da will ich beim Tax einhaken. Man hat ja damals nicht 10 Spiele gleichzeitig gespielt, also ich zumindest am Anfang nicht, sondern man hatte halt dieses eine Spiel. Genau. Und dieses eine Spiel war dann bei mir halt Monkey Island. Und da war es dann auch mal so, dass man nicht weiterkommt. Man kam halt einfach nicht weiter.
Ja, die ganze fünfte Klasse nicht.
Genau, in dem Moment hatte man dann einfach kein Spiel mehr. Das war gar nicht, das war ziemlich frustrierend.
Ja, und dann musste man schlafen und wirklich am nächsten Tag in der Schule gemeinsam die Lösung weiterarbeiten.
Richtig, das war dann Schulhof ohne Ende und dann die Freude daheim wieder, oh, ich habe wieder ein Spiel für 5 Minuten, weil dann kommt das nächste Rätsel. Also das war schon eine komplett andere Zeit. Und
ich fand, das hat so den Reiz ausgemacht, das wäre heute undenkbar, ja. Also ich wäre auch viel zu schnell genervt, würde im Internet nachschauen, keine Ahnung was, oder die Helpline anrufen. Die Helpline. Aber das hat so viel Reiz ausgemacht, dass man einfach gemeinsam kollektiv dieses Spiel auch gespielt und gelöst hat. Und sei es auch dann nur für die nächsten 20 Minuten, aber man hat sich auch viel mehr durchgebissen und ich habe auch, glaube ich, 10.000 Mal länger gebraucht, als ich heute für ein Spiel brauchen würde, weil man auch damals die Spiele anders gespielt hat.
Und ich habe wirklich geglaubt, ich kann die Rätsel nicht lösen. Ich habe, heute würde ich denken, oh, das ist ein Bug im Spiel, deshalb komme ich nicht weiter. Aber das unendliche Glauben an die Software, dass die einfach perfekt ist, also da kam gar kein Zweifel auf. Also
doch, bei mir schon,
ich nicht weiter
bei mir schon. Okay. Ich war dann wirklich an dem Punkt, dass ich gesagt habe, nee, da ist was kaputt. Wahrscheinlich ist da einfach wirklich, da bin ich jetzt irgendwie, das Spiel ist halt kaputt. Man konnte natürlich da auch nicht googeln zu der Zeit. Da gab es vielleicht die Spielemagazine, aber ich hatte, glaube ich, Spielemagazine keine zu der Zeit, als Monkey Island hip war. Was waren das überhaupt für Magazine, das zu der Zeit? Das war ja
PC Player,
Powerplay,
PC Player, ASM. Bitte vergesst mir die ASM nicht.
Ah, die war damals wahrscheinlich aber schon wieder aus, oder? ASM.
Also als Peter angefangen hat zu spielen, ja.
Ja, also die Spielezeitschriften war auch ein wunderbares Thema mal.
Ja. Wir sind gerade eh schon thematisch ein bisschen in die früher war alles besser Game Maschine abgerutscht.
Nee, gar nicht. Ich habe den Hint früher von Christian anders, schon mitbekommen, genau. Mit der Helpline. Weil es gibt ja auch heutzutage noch Point and Click Adventure, da kommen wir aber später zu. Bisschen was haben wir noch. Christian, du hast vorhin Day of the Tentacle erwähnt. Für mich war das eine Revolution. Und zwar eine grafische Revolution. Ich habe gemeint, das ist jetzt, besser geht's nicht. Das war so ein typisches Spiel. Das war so ein typisches Spiel, wo ich mir, das habe ich mir ziemlich oft gedacht. Und da habe ich es mir auch gedacht, besser geht's nicht.
Das war aber auch ein Spiel, das ich zweimal besessen habe. Das hatte nämlich zwei besser geht's nicht Momente. Das eine war die Grafik und dann, als ein halbes Jahr später die Talkie-Version auf CD-ROM rauskam.
Oh mein Gott, ja.
Meine Fresse, war das gut. Ich kann fast noch den Opening-Dialog in der Stimme des Purple Tentacle sprechen. Ja, also ich habe es, glaube ich, 500.000 Mal angehört. Ja?
Nee, es ist wirklich super, ja.
Stimmt, das teilen.
Ja, aber das ist wahr. Die Monkey Islands, die waren ja noch ohne Ton, sind nicht, die Special Editions sind aber doch mit Ton, oder?
Nein, es gab auch mal eine Talkie-Version von Monkey Island, die nachgereicht wurde, glaube ich, aber nur für den PC und Amiga vielleicht, oder?
Aha. Nee, ich glaube auch nur für Monkey Island 2. Für Monkey Island 1 gab es, glaube ich, keine Talkie.
Und die Special Editions, das weiß jetzt keiner, oder? Special Editions?
Die Special haben, also die neue Auflage, da war Special Edition von Monkey Island 1, war doch, da hatte doch den Fehler, man konnte nicht mischen alter Sound und neue Grafik und so, sondern man konnte nur entweder alter Grafik, alter Sound und neue Grafik, neuer Sound. Deswegen habe ich es, glaube ich, auch in der neuen Grafik nur gespielt, mit Sprachausgabe, die natürlich welten besser war, und da war der Sound auch ein bisschen anders und das war nicht so toll.
Weil wir wirklich beim Sound sind, ich muss echt sagen, Maniac Mansion, selbst auf dem C64, war das erste Spiel, was mich komplett gefesselt hat. Also wirklich diese Interaktion zu sehen und am Anfang die zirpenden Grillen oder diese Nachtatmosphäre, da hatte selbst der C64 Atmosphäre rübergebracht.
Das war groß, ja.
Also das war großes Kino, da dachte ich damals, wow, mit einem Computer ist alles möglich. Also ich spürte da keine technische Limitierung so als Jugendlicher. Und der nächste größte Quantensprung war für mich nach Maniac Mansion gleich Monkey Island auf dem Amiga mit diesem grandiosen Soundtrack und überhaupt diese Storyline, Artwork, bis heute gefühlt unerreicht.
Ja, und dann
der Monkey Island
natürlich mit Sprachausgabe. Das war dann natürlich
geil,
ein Meilenstein. Geil. Und dann noch diese Grafik dazu. Ich habe auch gedacht, so, das war's dann. Ich habe es auch, glaube ich, sehr lange nicht durchgespielt, weil es mir viel zu schwer war. Ich weiß gar nicht, wann ich es durchgespielt habe. Das ist, glaube ich, noch nicht mal so lange her.
Also die Sache mit dem Tentakel war aber auch ein Spiel, wo es war eines der ersten Spiele, wo ich sehr viel ohne Lösung gemacht habe. Weil, ne, es gab damals noch keine in irgendeiner Zeitung. Ja. Und damit kam ich nicht weiter. Das Einzige, wo ich wirklich, ich glaube, 2 Monate auf die Lösung in der ASM oder irgendwo warten musste, oder war damals schon Happy Computer oder PC Joker oder irgendein Scheiß, war dieses depperte Rätsel mit dem Linkshänderhammer.
Oh ja.
Meine Güte, damit keine Chance. keine Chance, dass ich da drauf gekommen bin.
Der Edna und dem Rollstuhl oder dem Drehstuhl.
Genau, wo du diese Zwillinge den Hammer austauschen musstest, damit der andere Dödel mit dem Linkshänderhammer diese blöde Statue verfehlt. Ja. Also es gab schon so ein paar Rätsel, wo ich echt sagen muss, Freunde, also die waren so hirnrissig.
Nee, aber das Gute war, also das ist auch, Day of the Tentacle ist das Spiel, an das ich mich am meisten erinnere, weil jetzt habe ich doch irgendwie am effektivsten, so wie ich es vorher gesagt habe, mit Schulhof kollektiv gelöst und gespielt. Und ich bin auch nämlich übers Wochenende nicht über Edna hinausgekommen und war so sauer. Und am Montag hat angeblich einer so, ja, ist doch ganz klar, der Linkshänderhammer. dem hätte ich aber auch gleich lieber mal einen Linkshänderhammer mitgegeben. Der ist niemals alleine draufgekommen. Also ich habe keine Ahnung.
Aber doch, Christian, und das ist das mega Spannende bei Adventures, finde ja ich, den Linkshänderhammer, das war für mich überhaupt kein Thema. Überhaupt keins. Bei anderen Rätseln, wo alle sagen, ach, das ist doch so klar, das ist so easy, da stehe ich da und denke mir, das habt ihr doch irgendwo her. Das könnt ihr doch gar nicht wissen. Das ist echt das Spannende, dass diese Rätsel anscheinend verschiedene Mechanismen haben, wie man denken muss. Und manche Rätsel fallen mir total leicht, manche Rätsel, da stehe ich da, die keine Chance. Da brauche ich ewig lang.
Das finde ich jetzt aber fast mal eine gute Überleitung, weil für mich, also wir können natürlich immer wieder hierher zurück thematisch, aber für mich ist es so, dass in den aktuellen klassisch sein wollenden Adventures die Rätsel nicht mehr funktionieren.
Warum nicht? Dass wir keine Zeit haben? Oder?
Nein, vielleicht ist es eine Mischung aus allem, aber ich habe ja, glaube ich, als einer, weiß nicht, wer das noch gespielt hat, aber so als Nachwuchs-Videospielförderung diese ganze Deponia-Geschichte und alles durchgespielt, diese ganzen Daedalic-Adventure, die irgendwie für Kinder geeignet sind. Und ich kam bei diesen Rätseln, egal wie lange ich darum probiert habe, ich kam nicht drauf. Ich weiß nicht genau, ob mein Gehirn da jetzt in anderen Bahnen operiert als Kind oder Jugendlicher oder warum. Aber ich konnte diese Rätsel teilweise, sogar wenn ich dann die Lösung hatte, ich mir dachte, ich kann das nicht nachvollziehen. Das war früher nicht so. Also früher, wenn ich irgendwas mit Lösung gespielt habe, außer bei einigen ganz schlimmen Sierra Adventures, Gabriel Knight war so eins, wo ich es auch nicht nachvollziehen konnte teilweise. Ja. Aber ich konnte das diese kann ich Lösung gar nicht spielen. Ich konnte diesen Lösungsweg nicht nachvollziehen. Also ich habe die Lösung gelesen und mir gedacht, okay, das muss ich jetzt machen. Aber das ist einfach komplett ohne Zusammenhang, das Rätsel.
Also ich kenne ja Deponia nicht.
Kennt das überhaupt irgendjemand außer Philipp? Also ich kenne es, aber ich habe es nicht gespielt.
Ja, also kennst du es so esoterisch wie The Loom oder was? Nein.
Nee, ganz klar. Loom hatte andere Herausforderungen, aber.
War auch witzig, aber das ist auch eine besondere Art von Adventure.
Da können wir gleich nochmal drüber sprechen, aber jetzt die Daedalic. Ich habe gedacht, das ist eher leicht von den Rätseln, weil es ist ja für Kinder.
Nee, also irgendwie, es ist aber nicht nur die Daedalic, es sind auch andere, also es gab ja zwischendrin mal diesen Ghost Pirates of Woodyo Island oder wie es hieß, ich weiß es nicht mehr genau. Was so ein bisschen Richtung Monkey Island ging, auch so Pixelgrafik hatte, ist auch schon so mittelalt. Aber auch da war das schon so, dass die Rätsel, das waren Rätsel zum Selbstzweck. Also so kam es mir vor. Bei Monkey Island und den alten LucasArts-Titeln war es tatsächlich immer so, dass du gesagt hast, ja, das hat jetzt spielerisch irgendeinen Sinn.
Also jetzt muss ich mal, also zwei Sachen. Deponia, wie gesagt, kenne ich nicht, aber ich habe zum Beispiel dieses Vampir-Dings da mal gespielt, zumindest eine Zeit lang. Wie hieß denn das? Das war auch von den deutschen Machern, aber von Deck 13, glaube ich. Und auch dieses mit dem ägyptischen, mit dem Pharaonen-Fuzzi da.
Das ist Baphomet. Nicht Baphomets Fluch,
nee. Nee, nicht Baphomet, sondern das waren so lustige Adventures. Und die hatten alle gute Rätsel. Und irgendein anderes, jetzt weiß ich aber nicht mehr, welches habe ich gespielt, da waren die Rätsel halt einfach auch echt scheiße. Ich weiß nicht, ob das Baphomets Fluch war oder so. Auf jeden Fall war das auch wirklich Sachen. Da habe ich mir dieselbe Frage gestellt. Habe ich mich verändert? Spiele ich jetzt anders? Und kapiere deswegen die Rätsel nicht mehr, weil ich sie einfach auch nicht mehr kapieren will, weil ich schnell irgendwie mehr durch will? Oder sind die Rätsel einfach schlecht?
Also ich hab da auch lang drüber nachsinniert, weil ich habe ja auch immer mal wieder versucht, weil ich habe, Adventures waren meine ersten Spiele, ich habe die immer geliebt. Ja. Und wenn ich heute ein Adventure spiele, die Rätsel sind für mich größtenteils Selbstzweck. Wenn ich gucke, ich spiele hier irgendwie Zack McCracken oder sonst irgendwas. Das geht immer so, er erzählt seine Geschichte und die Rätsel sind da irgendwie cool eingebettet. Und bei den neueren Spielen, hier so Daedalic und der ganze Mist, Deponia etc., da habe ich immer so das Gefühl, sie haben halt irgendwie ein bisschen Story und packen das dann mit Rätseln voll. Und die Rätsel sind für mich Entschuldigung, so, dass sie sich im Spielkontext nicht mehr einfügen. Die fügen sich nicht harmonisch ein, ich kann die nicht mehr nachvollziehen und infolgedessen sinkt dann auch die Motivation, da nachzudenken.
Ja, das stimmt. Ja.
Also ich glaube, dass wir uns wirklich da verändert haben, dass damals die Rätsel, also meine waren die Rätsel anders, wir haben aber auch anders gedacht. Also für uns haben auch Dinge in den Spielen Sinn gemacht, wo wir heute einfach gar nicht drüber nachdenken, weil sie einfach in der Realität keinen Sinn machen.
Ich glaube, also ich habe zum Beispiel auch damals bis zum Erbrechen jede Kombination einfach ausprobiert, weil man hatte ja die Zeit.
Und man hatte nur dieses eine Spiel.
Und das ist ja, das ist wirklich so. Ich habe Monkey Island 2 in der Special Edition auch nochmal gespielt, weil ich mich aß, oh, Monkey Island 2, das war doch auch so genial und toll und so super Rätsel. Und ich habe mir so fest vorgenommen, ich spiele es ohne Lösung und ich bin fast verreckt, weil da sind Rätsel drinnen, die da bin ich logisch nicht mehr mitgekommen, weil die einfach gar keinen Sinn mehr gemacht haben.
Okay. Ja, vielleicht ist wirklich so eine Kombination aus beidem, dass du sagst, zum einen bist du älter geworden, denkst anders, natürlich haben sich die Spiele in der Zwischenzeit auch verändert. Also was für mich immer so ein ganz furchtbarer Showstopper ist, ist, wenn ich anfange, pixelweise nach Items zu suchen. Und das ist
zwar die Hauptaufgabe, wenn du
eigentlich
in Maniac Mansion, um aus dem Verlies herauszukommen, bis du mal gecheckt hast, wo dieser Spoiler versteckte Stein ist, den du drücken musst, um die Tür zu öffnen.
Da haben Adventures für mich bei der grafischen Qualität, die sie zugelegt haben, tatsächlich was verloren. Weil mit diesen unglaublich, also ich meine, schau dir mal das letzte Baphomets Flug oder wie es heißt, Broken Sword an, ja?
Ja.
Diese 5000 Details auf dem Bildschirm. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo ich hinklicken soll. Ich muss quasi wirklich Zeile für Zeile mit meinem Mauszeiger diesen Bildschirm abfahren, bis ich irgendwas finde, was interaktiv ist.
Und Philipp, da kommen wir echt zu einem Punkt, weil ich nämlich glaube, deswegen haben auch die Sierra Games bei mir nicht so gut funktioniert wie die anderen. Weil Sierra Games waren immer so ein bisschen handgezeichnet, die waren nicht so pixelig in ihrer Art. Wenn ich es jetzt anschaue, würde ich sagen, ist zwar pixelig, aber im Vergleich zu den anderen Spielen. Je besser die Grafik bei einem Adventure, desto schwerer fällt es mir, Gegenstände zu erkennen, die ich anschauen kann. Weil alles so gut aussieht.
Ja, und da finde ich eben, da ist aber schlechtes Spieldesign, wenn man einfach Sachen im Bild versteckt. Und das fand ich, da gab es ja da früher auch schon Spiele, die einfach mit einem Hotkey dir die Sachen hervorgehoben haben.
Ja.
Und das finde ich hervorragend, weil es geht ja um Rätsel lösen, Sachen kombinieren und nicht Sachen suchen. Ich meine, es ist jetzt hier kein Wimmelspiel fürs iPad, sondern halt einfach
nett. Ja, die verkommen aber teilweise dazu, finde ich. Also
zu den
modernen Sachen.
Ja,
das,
ja.
Also das boykottiere ich halt auch echt.
Ja. Das ist wirklich, also ich habe mir die Deponias jetzt mal alle geholt. Ich habe sie noch nicht gespielt. Ich bin sehr gespannt, weil ich habe ja mein letztes Adventure, das ich gespielt habe. Vielleicht sollten wir mal so langsam den Bogen kriegen. Mein letztes Adventure.
Vielleicht sollen wir gleich mal das Highlight, genau.
Das ist ja doch eher pixelig und das könnte auch von, ja, vielleicht nicht unbedingt von 90 sein, aber vielleicht von Ende der 90er, und zwar das Thimbleweed Park von Ron Gilbert.
Das sagt mir auch was, ja.
Das sagt dir auch was, Tax. Das wolltest du mal durchspielen. Also vorneweg erstmal, ich habe noch nie bei einem Adventure eine Lösung gelesen. Ich habe Adventures liegen gelassen, als ich nicht mehr weitergekommen bin. Das war aber bei den LucasArts Adventures nie der Fall, weil die habe ich dann irgendwann doch durchgekämpft, sage ich mal. Und bei Thimbleweed Park, allein schon durch die Grafik, durch alles, was das Spiel mal optisch mitbringt, habe ich sofort gewusst, okay, wo muss ich lang, was muss ich tun? Und ich bin auch oft tagelang trotzdem an Rätseln gehangen. Und Philipp, ganz wichtig, das waren Rätsel, die haben größtenteils der Story geholfen. Und trotzdem waren auch Rätsel drin, wo ich sage, okay, das war jetzt einfach mal eine Idee, das einzubauen. Das ist jetzt aber nicht unbedingt förderlich für irgendetwas. Die gab's schon auch, aber ich glaube, die gab's früher auch bei Monkey Island. Die sind uns noch nicht so aufgefallen oder nicht mehr in Erinnerung.
Das meine ich mit, wahrscheinlich ist es so ein bisschen ein Doppeleffekt. Also ich habe ja Thimbleweed Park nur mal irgendwie die Intro-Sequenz und 2-3 Screens lang gespielt. Ich weiß auch nicht, bekommen bei mir ganz viele Sachen zusammen. Ich habe erstens so diese Unmotivation, mir diese Pixel-Optik heute noch anzutun. Diese Retro-Optik löst bei mir einen totalen Aversion aus. Ja. Ich mag die einfach nicht besonders. Und ja, das andere ist, mir fehlt gerade ein bisschen die Zeit, mich wirklich da rein zu vertiefen. Und deswegen, ich bräuchte wahrscheinlich die Zeit. Ja,
das ist wahrscheinlich wirklich das Problem. Uns fehlt da die Zeit, dass wir uns einfach mal hinhocken und an einem Rätsel knobeln und möglicherweise gar kein Erfolgserlebnis haben, sondern nach einer Stunde das Spiel links liegen lassen und kein Stück weitergekommen sind.
Ja.
Das ist was, damit muss man auch bei Thimbleweed Park auf jeden Fall rechnen. Diese Stellen gibt's.
Richtig. Ja, es gibt ja diese goldene Regel für AAA-Games, dass der Spieler nie stocken darf. Das muss immer Progress sein. Und das ist halt so ein Spiel, das ist strikt da dagegen. Und damit muss man sich halt abfinden. Ich habe es ja selber auch nicht durch. Ich bin immer noch dran seit Ewigkeiten. Aber ich bin total verliebt in das Spiel. Ich bin verliebt in die Grafik, ich bin verliebt in die Charaktere und den Humor. Und allein schon jeder Tweet von Ron Gilbert, wenn er dann eine Pixel-Grafik veröffentlicht mit via Lootboxen in Thimbleweed Park eingebaut hat, da geht mir total einer ab. Das ist unglaublich gut. Und die Rätsel sind teilweise mir echt ein Stück zu schwer, weil ich da wirklich mich da durchhangeln muss. Und es hat so viele Kombinationen. Also wenn man den normalen Modus spielt, nicht den Easy-Mode, dann ist das wirklich knackig fordernd und funktioniert aber wie früher, muss ich sagen. Funktioniert echt wie früher, genauso wie mit so Sachen, wo ich halt einfach, wie der Peter von gesagt hat, für andere ist es vollkommen offensichtlich und man selber steht wie der Ochs vom Berg, war bei mir mit dem Brief, die Briefmarke lösen mit einem Wasserdampf, dass ich nicht geschnallt habe, alles zusammen in die Mikrowelle zu stecken, anstatt das nacheinander, das heiße Wasser zu verwenden und so. Also wirklich, aber ich mache dem Spieler keinen Vorwurf, sondern das ist echt unglaublich.
Ich habe mir gerade die Screenshots nochmal von Thimbleweed Park angeschaut. Bei mir bekomme ich einfach eine hohe Sympathie bei diesem Spiel. Also ich kann mich mit diesen Charakteren identifizieren oder sie erinnern mich an Charaktere aus dem Fernseher von früher irgendwie, als würde ich da die Scully sehen oder von Twin Peaks jemanden. Also ich habe da sofort eine emotionale Basis. Hingegen zu Space Quest, das schaut immer irgendwie so lieblos aus. Aber bei diesen ganzen Thimbleweed oder Manic Mansion Spielen und Co., da kann man sich sofort reinverlieben in diese Charaktere. Das ist immer schön.
Charaktere. Wobei Roger Wilco und auch hier Space Quest 5 und 6, da wenn die Grafik auch nicht so schlecht war, die hatten es halt so
unglaublich später
mit Star Trek und Star Wars halt Referenzen. Das war schon witzig.
Ja, die kenne ich gar nicht mehr. Also das ist dann wirklich sehr, sehr spät. Ich kenne nur Space Quest 1 oder Space Quest 4. Wie hat es denn da angefangen? Space Quest.
Also ich glaube, Space Quest, das erste wirkliche Relevante war, glaube ich, echt das Vierer. Die davor, da ist man zu viel gestorben und alles, glaube ich.
Ich höre ihn auch gerade, den Imperator gerade.
Nicht wundern, nicht wundern. Einer von uns vier dampft. Irgendwann werdet ihr auch rausfinden, wer es ist. Aber wir spoilern jetzt mal nicht.
Ja, wir müssen
das ist unser eigenes Adventure.
Genau. Wer ist der Dampfer unter den Vieren? Nee, aber Thimbleweed Park, Tax, sag du bitte noch irgendwas zum Sound. Also ich glaube
also fantastische Atmosphäre, der Sound ist absolut hinreißend, mystisch, spannend, kriminell und interessanterweise weckt er auch wieder Retro-Gefühle mit schöner 80er-Musik. Also ihr werdet nicht enttäuscht werden. Ich spoiler ja so gerne, gibt es ganz tolle Szenen später mit Science-Fiction-Fans. Die Leute, die das gespielt haben, wissen, was ich meine.
Piu, piu. Oh ja, oh ja. Aber Tax, du hast, jetzt bin ich mal ganz unfair, aber du hast ja den Easy-Mode aktuell noch am Spielen.
Ja, genau. Also ich habe es im Spectator-Mode gespielt. Am liebsten hätte ich es ja komplett im YouTube-Mode durchgespielt. Ich fände, das wäre mal eine Sache, dass man das Spiel auch so einstellen kann, dass quasi einfach nur so ein Film abläuft. Das wäre quasi
für das wäre großartig. Jahren. Aber natürlich dann auch mal mit rumprobieren, oder? Eine Stunde lang, wo das...
Autoplay?
Nee, aber
ja.
Was mir da gerade noch einfällt, weil du sagst, ich glaube, das mit dem Easy-Mode ist bei Thimbleweed Park aber auch richtig gut gelöst. Ich habe mir nämlich mal kurz so ein bisschen am Anfang durchgelesen, wo die Unterschiede sind. Und so wie es aussieht, haben sie in erster Linie Rätsel rausgelassen, die... Ja. einfach nochmal zusätzlich sind, die aber dir nicht unbedingt fehlen. Also Tax, du kannst das Spiel komplett erleben und genau diese Rätsel, die das Ganze nur ein bisschen schwerer machen, die wurden rausgelassen. Also eigentlich genau diese Kritik, die der Philipp vorhin mal hatte, dass oft Rätsel zum Selbstzweck drin sind. Ich glaube, das wurde da erkannt und man hat sich überlegt, okay, wie machen wir es jetzt so, dass das Spiel gerade diesen Leuten, die diese Selbstzweckrätsel jetzt nicht so toll finden, dass die das trotzdem gut finden und da einfach mal die Handlung durchspielen können.
Ach ja, und was mich bei Thimbleweed Park richtig gefordert hat, war dann zum Schluss oder während des Gameplays nicht das Hin- und Herschalten von ein oder zwei Charakteren, sondern ich hatte es dann wirklich verdrängt. Da musste man bis zu vier oder fünf Charaktere hin- und herschalten. Ja. Also da war richtig Action angesagt.
Da kann ich auch nur empfehlen, es gibt vom Ron Gilbert so einen Development-Blog, wenn man so ein bisschen in die Richtung interessiert ist, wie was hinter dem Spiel so passiert, wie die Algorithmen aussehen und so weiter. Da wird auch mal erklärt, wie sie Rätselstrukturen aufgebaut haben.
Der Game Tree oder irgendwie.
Genau, da basiert alles auf so einem Rätseltree, der irgendwie so eine ganz spezielle Struktur haben muss. Und es wird ziemlich gut erklärt, also sehr transparent, und da kann man sich eigentlich auch eine Scheibe abschneiden. Es wäre natürlich jetzt toll, wenn da der ein oder andere da draußen sich das anschaut und die nächsten Spiele vielleicht wieder mehr in diese Richtung gehen. Was ich aber, da hat der Christian das vorhin schon erwähnt, nicht so wirklich glaube, weil das Ding war ja ein Kickstarter, hat also relativ viel Geld wahrscheinlich schon über Kickstarter eingespielt, konnte also produziert werden. Ich habe keine Ahnung über Verkaufszahlen, wie so ein Ding sich dann wirklich verkauft in Steam und so weiter. Habt ihr da irgendeine Ahnung von?
Also konkrete Verkaufszahlen habe ich nicht. Ich versuche gerade mal zu googeln. Ich habe nur letztens gelesen oder gehört eben, dass 80% der Verkäufe von Thimbleweed Park waren in Deutschland.
Wow. Also wie früher. Wie früher.
Wie früher, genau. Das hat er doch auch schon, hat ja hier Tim Schäfer schon bei, davon haben wir überhaupt nicht
geredet. Oh, da kommen wir jetzt noch gerne zu.
Gewünschte Wiedergeburt des Adventures mit Broken Age, also was ja so ein Rohrkrepierer in meinen Augen war. Ja. Wo er auch gemeint hat, so ja, er macht jetzt hier For the Germans ein Adventure.
Ja, da haben sie sich komplett übernommen. Ich habe das ja durch, ich habe Broken Age durchgespielt und das war ja in zwei Teile geteilt, weil nach dem ersten Teil, sage ich jetzt mal, brauchten sie noch etwas Zeit, um den zweiten Teil zu bauen und noch etwas Geld. Und der zweite Teil hat ganz viel rausgerissen. Der erste Teil, da merkt man richtig zu viele Köche, zu viel Druck, dann doch zu viel Publicity, glaube ich auch. Schwieriges Thema. Und optisch,
darf ich mich kurz verbessern?
Ja.
Dass ich nochmal das Internet gefragt habe, das lügt ja nicht. Aber ich schon, es sind nur 20% der Verkäufe kommen aus Deutschland, ist aber damit schon direkt auf Platz 2 hinter USA mit 30%.
Okay. Sind wieder mal die Deutschen, gell? Ja.
Da werfe ich auch noch kurz dazu. Laut Steam Spy hat Thimbleweed Park 84.721 Exemplare verkauft.
Wirklich verkauft oder sind das auch die eingelösten Keys?
Ne, das sind die Owners. Gute Frage. Es dürften auch ein paar Keys, eingelöste Keys dabei sein.
Und es sind dann relativ viele eingelöste Keys, ja.
Mit Sicherheit, ja. Aber ich nehme auch mal an, dass ich das... Wobei, du darfst natürlich nicht vergessen, ich glaube, es gibt inzwischen auch eine iOS-Version, oder?
Ja, alles. Android auch.
Ja. Ich hab's am Mac, habe ich. Ja. Also es gibt eine Mac-Version davon. Also ja, ich glaube aber auch, dass die Verkaufszahlen jetzt so in absoluten Zahlen wenig beeindruckend sind.
Ah, noch eine spannende Frage. Thimbleweed Park ist ja jetzt ein Point-and-Click-Adventure, ne? Weil du es gerade sagst, Mac, ich spiele sowas ja weiterhin am Rechner. Ich spiele sowas ja sehr ungern an der Konsole oder auf dem iPad, sondern ich brauche da dann auch dieses Point-and-Click-Feeling.
Ist ja, aber Point ist auch nur mit der Maus spielbar, anders geht es gar nicht.
Point-and-Click geht nicht anders, sehe ich auch so. Also, aber ich spiele auch, vielleicht auch so ein Ding, warum ich mich mit Adventures nicht mehr so anfreunden kann, ich spiele immer weniger am Rechner selber. Weil irgendwie, keine Ahnung, ich sehe die Kiste eh den ganzen Tag und dann muss ich mich da abends nicht auch noch hinsetzen.
Ich auch nicht, für Thimbleweed Park habe ich es wieder getan. Da habe ich dann wieder am Rechner gespielt und ich glaube, dass das Interface für PlayStation 4 auch echt ganz gut ist, aber es muss Point-and-Click sein. Da scheiße ich auch auf die Trophies, da brauche ich keine Trophies, da will ich einfach nur dieses Spiel spielen wie früher.
Ich habe ja Monkey Island 2, die Special Edition auf der PS3 wird es gewesen sein, ja, und 4 noch nicht gespielt und es hat wirklich hervorragend gut funktioniert und das hat mal für mich jetzt keinen Abbruch getan, dass ich das mit dem Controller gespielt habe und nicht mit der Maus, weil ich leider auch, also ich habe immer nur mein Notebook und das habe ich auf dem Schoß, auf der Couch und da kommt das Point-and-Click-Feeling auch nicht mehr so rüber wie früher, deswegen. Ja.
Da fällt mir ein, Monkey Island 2 habe ich vor nicht allzu langer Zeit die Special Edition auf dem iPhone sogar durchgespielt, stimmt. Das Touch-Interface war nämlich richtig gut. Das war echt gut
gelöst. Ich habe das eine auf dem iPod Touch auch durchgespielt.
Aber durchgespielt und wieder ohne Lösung. Das war faszinierend, dass es doch noch funktioniert. Das widerlegt auch ein bisschen das, dass man anders denkt. Ich konnte mich an wenige Rätsel konnte ich mich erinnern. Aber es ging dann schon. Also man konnte Monkey Island 2 gerade richtig gut durchspielen.
Echt? Apropos Monkey Island, ist nicht in Thimbleweed Park, gibt's da nicht ein Buch irgendwie? The Secret About Monkey Island, hat es jemand schon gelesen?
What?
Ja, es gibt irgendwie in der Bibliothek ein Buch, Secret About Monkey Island.
In der im Spiel in der
Bibliothek. Ja, ja, klar, genau, und da kann man nochmal nachlesen, worum es da wirklich geht. Mhm.
Ja, aber das sind doch wieder nur ein paar Seiten, oder?
Ja, genau, aber muss ich mal schauen.
Apropos, was natürlich bei Thimbleweed Park noch ganz legendär war, war das Telefonbuch, wenn wir gerade von Büchern sprechen.
Das musstest du darauf hinweisen, sonst hätten wir es getan und dann wäre es peinlicher geworden.
Das Allerpeinlichste ist gerade, ich weiß meine Telefonnummer nicht mehr.
Oh, warte, ich hab mir aufgeschrieben.
Ich habe extra dieses Stretch Goal bei Kickstarter gebackt, wo ich dann auch ins Telefonbuch kam und eine kurze 30-sekündige Message aufnehmen konnte. Und deswegen bin ich da jetzt verewigt in diesem Spiel und das ist irgendwie schon ziemlich geil. Besonders, ich glaube sogar in den Credits, in den Endcredits tauche ich auch nochmal auf. Das ist jetzt irgendwie gerade ziemlich cool. Wahrscheinlich jetzt noch nicht so cool wie in 20 Jahren, aber aktuell bin ich sehr froh, dass ich es gemacht habe. Aber meine Nummer weiß ich nicht mehr. Die kann man ja dann in die Shownotes packen, die wir nicht haben.
Ja, also ich suche es nebenbei raus. Ich habe es irgendwo bei mir mit Notizen in eine Textdatei gepackt. Und ich find's und wenn ich es gefunden habe, schrei ich.
Ich suche immer nach Bavarian Stallion, oder? Wie war das?
Bavarian Stallion, ja. Da kann man auch schauen, wer Bavarian Stallion heißt, aber leichter ist natürlich, die Nummer zu kennen. Ja, Thimbleweed Park. Jetzt haben wir viel über Thimbleweed Park gesprochen.
Ah, ich habe sie gefunden.
Oh, sag, ist vierstellig.
Moment,
ne?
Thimbleweed Text. Peter, 2303.
2303. Ruft an, hört euch an.
Ruft ihn an.
Ruft mich an. Ruft mich auf meinem Handy an.
Vor allem haltet bitte diesen Moment fest, dass die Telefonnummern in den Spielen gerade nur vierstellig sind. Also wenn wir diesen Podcast weiterführen, ist er vielleicht in 2-3 Jahren sind die Nummern ja schon 5- oder 6-stellig. In dem Spiel. Also das ist genau echt ein Moment wert, das zu erwähnen. Das ist echt nur vierstellige Telefonnummern.
Nee, da kommst du nicht mehr rein. Das Telefonbuch, das ist geschlossen. Es gibt keine
neuen. Ja, eben, genau. Aber wer weiß, beim anderen Spiel dann.
Ach so, ja. Schau mal, was der Ron noch so macht. Jetzt gibt's ja auch noch ein paar andere, die was machen, weil wir haben ja auf unserer Liste jetzt auch noch, wir sprechen von aktuellen Adventures, da gibt's so Begriffe wie Telltale, Life is Strange, Walking Sims. Da sollten wir auf jeden Fall noch drüber sprechen, weil jetzt haben wir über Point and Click gesprochen. Eigentlich ist Point and Click ja nicht mehr so präsent, sondern die Adventures haben sich relativ stark verändert über die Jahre. Zeitlang gab's eigentlich kaum mehr richtige Adventures und jetzt gab's doch wieder einen Hype. Ich glaube, Telltale hat schon den Hype für Abenteuerspiele mit Rätseln und mit Dialogen wiederbelebt, kann man so sagen,
ja,
oder?
Mit Rätsel mag man darüber streiten, ja.
Ja, absolut, ja, das stimmt.
Also, die haben ja lange versucht mit so B-Adventures, die teilweise ja nicht schlecht waren, sie hatten ja auch ein Monkey Island, Tales of Monkey Island, das auf jeden Fall besser war als der vierte Teil.
Das war ziemlich cool, das solltet ihr auf jeden Fall mal probieren, Tales of Monkey Island, das ist so ein fünfteiliges Spiel, gibt es, glaube ich, auch auf diversen Plattformen. Ich habe es auf dem iPad gespielt, weil es nämlich auch so gar nicht Point and Click ist, sondern eher so, ja, Touch, wirklich Touch optimiert. Und ich habe da die 3 von 5 Kapiteln durch und die sind richtig gut. Also das ist wirklich Monkey Island Humor. Ich fand's
genau. Toll. Und dann hatten wir noch, ich glaube, mindestens 2, und das haben wir leider komplett ausgelassen bisher, eine der genialsten Reihen von LucasArts, Sam & Max.
Oh, ja, ja. Wollte ich auch gerade sagen.
Ja, oh, ja, genau, danke.
Habe ich auch eine Weile gespielt von Telltale. Ja, also ich fand's lustig, ich hatte meinen Spaß dabei, aber ich finde, es kam nicht an das originale Sam & Max ran.
Aber ich hätte vom originalen Sam & Max, das war richtig geil.
Das war Hammer.
Das Originale war hammergut. Das Telltale Sam & Max war auch okay, aber.
Das war sehr spät, aber wie Full Throttle, glaube ich. Das war zur selben Zeit dann, gell? So.
Full Throttle, Full Throttle kam danach.
Full Throttle war dann nämlich schon das Ende so mit diesem Icon-Bedienung und so, Full Throttle und das an Grim Fandango, ja.
Genau, dann Grim Fandango war ja 3D, wobei Grim Fandango dafür, dass es diese damals als grauenvoll empfundene 3D-Steuerung hatte, ein hammergeiles Spiel war.
Im Gegensatz zu Curse of Monkey Island, nee, oder?
Ja, jetzt bringen wir gerade Gas. Ich würde nur gerne eine Sache wissen. Sam & Max, weil ihr das ja, ich habe Sam & Max maximal angespielt. War da irgendwas? Das Original. War da irgendwas speziell anders als bei den anderen Adventures? Weil es waren ja 2 Charaktere. Haben die da irgendwie auch eine Kombination aus Charakteren schon irgendwie gehabt und du musstest das Rätsel zusammenlösen und sowas?
Die Charaktere waren einfach cool. Ja, die Charaktere waren zum einen geil, zum anderen hast du halt nicht die Rätsel nicht zusammengelöst, sondern du konntest diesen armen Hasen quasi als Werkzeug benutzen.
Und der mochte es.
Eben, und er fand es total cool, benutzt zu werden, das Luder. Und ja, du hast ihn halt irgendwie genommen und auf den Yeti geschmissen oder sowas, und er hat dann den Yeti gebissen. Also so auf die Basis konntest du Rätsel zusammenlösen. Du hast ihn nie direkt kontrolliert. Der Hase war immer nur der willfährige Gewaltbereiter.
Das ist ja lustig. Okay.
Aber wie gesagt, es lebte halt auch von seinem Humor, ne? Also Sam & Max war sensationell, also sehr, sehr, sehr viel Spaß gehabt, obwohl es, hatte Sam & Max noch diese Werbenleiste unten, oder war das nicht auch schon so?
Nee, es war schon so
Kontextmenü.
Ich glaube, du hast recht, dass es auch schon mit so einem Kontextmenü war.
Werbenleiste, auch nochmal ein ganz wichtiger Unterscheidungsgrund hier. Werbenleiste ist ja bei Thimbleweed Park wieder vollkommen präsent. Und ich finde es auch richtig geil.
Absolut, absolut. Ja, Sam & Max hatte nämlich nur so eine Inventory-Leiste unten, mit dem man dann die Sachen direkt im Bild verwendet hat.
Okay.
Ja. Hat aber da nichts ausgemacht. Also das finde ich, das ging da immer noch.
Gar nicht. Also es hat ja Monkey Island 3 ja, glaube ich, auch schon. Die hat ja dann diese Münze, Piratenmünze.
Ja, ja. Monkey Island 3 übrigens, das finde ich ja, das war grafisch ganz, ganz schlimm, aber es war vom Spiel her richtig gut. Also ich habe das geliebt auch.
Ich auch. Was, wieso grafisch schlimm?
Ich fand es damals grafisch aber auch gut.
Ja, also, damals schon. Jetzt im Nachhinein muss ich sagen, das war schon ein harter Schritt von 2 auf 3. Also da hat man sich schon was getraut.
Ich finde, bei Monkey Island 3 habe ich die schönsten Erinnerungen dran, weil das habe ich mit meiner jetzigen Frau damals gespielt, bevor wir in die Karibik geflogen sind in Urlaub.
Oh mein Gott, und das 2 Tage.
Oh mein Gott, wie romantisch.
Oh mein Gott, ja.
Habt
ihr echt einen Heiratsantrag? Lass uns Monkey Island spielen und dann.
Nee, der Heiratsantrag kam irgendwie erst 8 Jahre später oder so, aber.
Du hattest manchmal erst.
Aber da ist auch wichtig, die Casual-Version oder die Extended, glaube ich, hieß sie. Extended-Version.
Christian hat die X-Rated gespielt dann.
Ich habe nur die X-Rated gespielt, genau.
Ja, und bei Monkey Island?
Mit dem Affen halt, der Banane halt.
Da kommen wir auch direkt zu The Dick, oder? The Dick habt ihr auch gespielt? Ja.
Und ich grabe heute noch.
Ja. Ich wollte jetzt zu Larry.
Ja, jetzt sind wir eigentlich in dem Bereich. Also The Dick war eher Wortspiel. So, The Dick habe ich gar nicht gespielt. Philipp, sehr du klar. Hast es durch, oder? Du hast es durch.
Ich habe total lang mit dem Dick gespielt, ja. Ich habe es damals, glaube ich, hauptsächlich gespielt, weil ich LucasArts Adventures mochte und mich ewig drauf gefreut habe und ich wollte es einfach mögen, aber so richtig cool war es, glaube ich, schon nicht mehr.
Es war Sci-Fi, oder?
Ja, das war so ein Sci-Fi-Ding oder irgendwie so, wie hieß dieser Film mit Bruce Willis, wo sie Armageddon, genau. Also du bist auch irgendwie so zu so einem Planeten oder war es ein Meteorit oder irgendwas geflogen?
Der auf die Erde zu, also der ist, glaube ich, schon in der Erdumlaufbahn und.
Ja, es war. Ich fand es einfach furchtbar dünn. Also das ist auch tatsächlich das LucasArts-Spiel, bei dem von mir, vielleicht von Loom abgesehen, am wenigsten hängen geblieben ist.
Ich habe es nicht gespielt. Der Sound war nur geil.
Ich habe das ja kurz erwähnt. Wenn mal ein anderer Podcast außer uns überhaupt nennenswert wäre, dann ist es wahrscheinlich Stay Forever. Nein, das ist ein sehr, sehr geiler Retro-Podcast. Und da habe ich erst vor kurzem eben den Podcast über The Dick gehört. Und alles, was sie da drin so erwähnt haben, weil ich habe es auch nur angespielt und ich habe es zwar auch noch da, mich hat's nie gereizt. Und alles, was sie so geschildert haben, habe ich gemeint, ja genau, ich weiß, warum ich es nicht gespielt habe. Weil es leider einfach echt dünn ist und auch teilweise dümmlich.
Woher kommt denn Stay Forever von diesem C64-Spiel Mission Impossible?
Ja, Stay a While.
Stay Forever!
Genau.
Ja, so war das.
Sehr, sehr empfehlenswerter Podcast, auf jeden Fall.
Ich merke gerade, wir haben, glaube ich, relativ viele Spiele ausgelassen.
Total.
Wir sollten trotzdem unbedingt jetzt nochmal über diese neueren Spiele hier sprechen.
Nein, ich würde noch einmal über ein älteres.
Und okay, zwar, ein älteres kriegst du noch.
Genau, und zwar einfach nur, weil es auch die Erwähnung wert ist, dass es LucasArts Games geschafft hat,
Indiana Jones.
Den Teil von Indiana Jones zu machen,
jawohl, danke.
George Lucas nie als Film geschafft hat.
Ja.
Ja.
Es war wie ein Film, das war fantastisch.
Aber die wollten da mal einen neuen Film machen, oder?
Ja, Gott sei Dank haben sie das nicht gemacht, weil sonst wäre das ja Fate of Atlantis vom Thron gestoßen.
Ja, haben sie nie gemacht.
Nee, es gibt Gerüchte, dass da irgendwie so schlechte VHS-Kopien irgendwie unterwegs sind. Ja, mein Kollege,
der ist Olli, der hat gemeint, es gäbe einen vierten Teil, aber...
Ja, irgendwas mit Kristall, das ist doch eher so ein Comedian, der gerade aktuell ist.
Kristall. Ja, genau.
Nee, ich glaube, das war alles nur eine Ente. Es gibt einen langen Trailer irgendwo im Internet, aber...
Aber sogar Indiana Jones hat meine Frau sogar gespielt. Die berichtet mir, wie sie das am, glaube ich, PC oder Amiga gezockt hat.
Indiana Jones war super. Indiana Jones war cool. Also
da gab es auch die ersten weiblichen Spieler. Das ist echt krass.
Ja, und ja, meine schon... Frau hat es auch gespielt. Und wie gesagt, Monkey Island 3 haben wir ja sogar gemeinsam gespielt, da, bevor sie mich jetzt halt belächelt über meine Spielsucht.
Aber spannend. Indiana Jones ist doch das einzige Spiel dann zu einem Film, oder? Habe ich jetzt was übersehen?
Von Telltale gab es aber noch Back to the Future.
Ja, von Telltale gab es jetzt einige mit Batman und so weiter, aber von den klassischen, war das doch echt ein ganz spezieller Move zu sagen, wir machen das jetzt zum Film.
Und ich bin überrascht, wie gut es funktioniert hat, obwohl das ja echt die Rätsel aus dem Film nachgespielt. Wenn man es so sehen möchte, Goonies gab es mal auch, ein Halb-Adventure fast, ne? Wo man das Spiel nachgespielt hat. Und ansonsten, ich glaube, für Adventures, da gab es bestimmt jede Menge Lizenzgurken trotzdem noch.
Ja, die haben wir nur ausgeblendet. Also, ja, wobei auch Peter Batman, Batman von Telltale basiert ja nicht auf die Filme, sondern basiert auf den Comic.
Ja, genau, okay.
The Walking Dead basiert nicht auf die Serie, sondern basiert auf den Comic.
Du hast recht. Game of Thrones, auch auf den Büchern? Nein.
Auf den
basiert auf der Serie.
Echt? Ich dachte, es war auch auf die Bücher.
Nee, das passiert das auf der Serie, weil man sieht teilweise auch die Charaktere aus der Serie.
Okay. Aber da wird's jetzt witzig, weil ich sag das,
also
ich sag das aus einem speziellen Grund. Telltale hat ja überlegt, okay, wie machen wir jetzt mal irgendwie Adventures, die noch jemand spielen will? Und die haben sie natürlich einfach mal an bekannte Marken gehängt in erster Linie, weil ich glaube, die haben einige Sachen vorher probiert, die nicht so abgehoben sind. Und dann haben sie sich an Marken gehängt, die es einfach gibt, und haben die veradventured, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, wobei, also ich bin immer noch nicht dabei, die Telltale-Sachen als wirkliche Adventures zu sehen. Für mich sind es mehr so Interactive Stories, Interactive Novels oder sowas.
Ich glaube, das zählt aufgrund von der Historie nämlich, weil sie nämlich über diese Adventures, die sie gemacht haben und lange am Leben erhalten haben, mit Back to the Future und auch den Monkey Island und Sam & Max, die Geschichten, und dann gemerkt haben, selbst das Jurassic Park, was so schlimm sein soll, irgendwie fast besser funktioniert hat, weil das halt auch diese Filmlizenz so gut gemacht hat, und dass sie dann darüber abgebogen sind in eine Schiene, die quasi ja gar keine Rätsel mehr hat, sondern vielleicht mal eine A- und B-Entscheidung, die zum Teil gar keine Auswirkung hat, aber manchmal schon. Und in diese jetzt typischen Telltale-Spiele reingegangen ist. Und da, ich würde schon zustimmen, dass man die jetzigen nicht wirklich Adventures nennen mag, sondern das ist quasi das Klick-Gegenstück zu Walking Sims.
Sie haben wirklich seit Jahren nichts anderes mehr gemacht. Also ich habe hier gerade mal die All-Series von Telltale, die sie überhaupt auf ihrer Website noch bewerben, aufgemacht. Und sie schweigen schon relativ aus, also viel aus. Also da sind so Sachen wie Puzzle Agent 2, habe ich nie gehört. Kann ich überhaupt nichts dazu sagen. Oder Puzzle Agent, Hector, Badge of Carnage, 3 Episoden. Ich habe keinen Schimmer, was das sein soll. Das Einzige, was ich noch kenne, ist Strong Bad's Cool Game for Attractive People. Das musste ich natürlich spielen, blieb mir ja nichts anderes übrig. Und ansonsten, ich kann mich an die ganz alten Telltale-Sachen, ich weiß, die haben vorher Sachen noch gemacht, aber ich kann mich da tatsächlich nicht mehr dran erinnern, was das gewesen ist. Und wie gesagt, ich finde halt, sie haben halt einen Weg gefunden, so Adventures für sich wiederzubeleben, der ja eben zum Beispiel, du hast vorhin schon erwähnt, hier auch von Don't Nod mit Life is Strange wahnsinnig schön fortgeführt wurde, finde ich. Es hat seine Existenzberechtigung, es ist aber halt nicht mehr das klassische Adventure. Also es ist für mich eher sowas, was ich mache, wenn ich mir eine coole Geschichte erzählen lassen will, dabei ein bisschen chillen und das eine oder andere Kaltgetränk zu mir nehmen.
Das stimmt wirklich, weil was fällt, und das ist auch, was der Tax am Anfang ja auch gesagt hat, der Rätselanteil, der wurde schon ziemlich runtergeschraubt, weil aktuell sind das keine Rätsel mehr, sondern es sind eher so Entscheidungen, rette ich den oder rette ich den anderen?
Ja, wobei es sind halt Entscheidungen, es sind Entscheidungen ohne große Auswirkungen. Ja, das ist ja das, was sie sich auch immer mal wieder vorwerfen lassen. Also es verändert schon die Story so ein bisschen. Ja. Ich weiß auch nicht, ob es bei aktuelleren Spielen besser ist. Und jetzt bin ich gerade total begeistert, weil muss ich nur kurz am Rande bemerken, ich habe noch diese Telltale-Serie offen und jetzt sehe ich hier bei For Coming 2018 sehe ich The Wolf Among Us Season 2.
Yes, yes, okay. Yes. Und da war ja. Season 1 war der Wahnsinn.
Season 1 war so schweinegut. Ja, da hatte ich so viel Spaß dabei. Das war ganz eine große
Geschichte. Aber warum? Weil die Comics auch so gut sind. Das sind ja, ich lese ja eigentlich keine Comics. Lest man die oder schaut man die an? Man liest Comics, oder?
Ja.
Okay.
Ja.
Bist wie meine Frau.
Ich weiß.
Guckst wieder Bilderbücher an, Christian.
Aber ja, genau. Da bin ich wirklich hängen geblieben. Da habe ich mir einige reingezogen, weil das echt richtig genial ist. Und davon lebt natürlich auch dann das Spiel.
Ich habe die Comics nie gelesen dazu, auch danach nicht. Aber ich fand, das Spiel hatte einfach eine total coole Atmosphäre. Voll das war lustig, das war angenehm zu spielen. Das hatte so eben diesen... Ja, aus dem Comic übernommenen Twist mit den Märchenfiguren. Was ich auch noch mal ausprobieren will, der läuft da gleich amok, wenn ich das sag, ist hier Marvel's Guardians of the Galaxy.
Nee, lauf nicht amok. Aber
soll auch sehr gut sein. Aber jetzt noch mal bei Fable, wenn ich mich recht erinnere, war das doch aber genau eins der Telltales, die keinerlei Auswirkungen am Ende
groß Was? Hatten,
oder?
Welches?
Hier Wolf Among Us.
Nee, natürlich nicht. Aber das, ja. Wie gesagt, also für, da kommt es mir jetzt, mir persönlich bei den Spielen...
Da war es aber auch egal, genau.
Ja, aber wisst ihr was?
Da war es eher hinderlich. Ich kann mir bei Walking Dead Season 2, glaube ich, genau, Season 2, da gab es 3 relativ unterschiedliche Enden. Und ja. Da war ich eigentlich richtig sauer, weil ich genau das Beschissenste hatte. Wie immer, wenn es unterschiedliche Enden gibt.
Aber wisst ihr was? Ich finde es ja witzig, weil ihr habt ja vorhin von den Text-Adventures erzählt, die ich so überhaupt nicht gekannt habe.
Ja.
Und ehrlich gesagt sind diese Telltale-Games ja mit diesen Entscheidungen links, rechts näher an so einem Text-Adventure dran, als so ein sehr stringentes Monkey Island.
Ja, vielleicht reizt nämlich deshalb
Der witzige Punkt, du kannst halt in so einem grafisch aufwendigen Spiel wie einem Walking Dead jetzt nicht für jede Entscheidung einen komplett eigenen Handlungsstrang bauen.
In den Texten. Was hast du da grafisch aufwendig gesagt?
Ja.
Also nur weil die ruckelt, heißt nicht, es ist aufwendig.
Sie wechseln die Engine.
Es ist auf jeden
Fall. Wir haben jetzt eine neue Engine.
Ja, das stimmt. Es ist auf jeden Fall aufwendiger. Was ich noch sagen wollte, es ist auf jeden Fall aufwendiger als in einem Text-Adventure, bei der Entscheidung B einen anderen Text zu schreiben und somit die Handlung in eine komplett andere Richtung zu bringen. Also, vom Ablauf her ist so ein Telltale-Adventure sehr nah am Text-Adventure dran. Meiner Meinung nach.
Ja. Ja, wie gesagt, ich mag die auch immer noch gerne. Ich habe mich jetzt ein bisschen satt gespielt. Ich habe die erste Staffel hier von Life is Strange. Das ist zwar nicht Telltale, sondern Dontnod.
Aber ähnlich,
fand ich, oder? Ja, ist genau das gleiche Spielprinzip. Fand ich aber wahnsinnig geil. Das war auch von der Stimmung schön. Das war diese Coming-of-Age-Geschichte. Das war...
Im Gegensatz zu den Telltales, da habe ich irgendwie gerade... auch die letzte Season Walking Dead keinen Bock gehabt. Ich habe die erste 2 400 Days und Michonne gespielt und fand alles gut, aber irgendwie...
Ja, dann habe ich aber auch aufgehört. Also
ja, Batman habe ich noch da, Game of Thrones muss ich erstmal die Serie gucken, weil da hieß ja schon, da spoilert man sich auch, wenn man das Spiel spielt.
Okay.
Deswegen.
Ja, ich bin da auch ein bisschen schnell, ich bin da relativ schnell gesättigt davon. Also ich habe jetzt vor kurzem erst Walking Dead Season 1 gespielt, was ich mega gut fand, wirklich genial fand.
Das sind halt die Charaktere auch so unglaublich.
Ja, und es ist wirklich auch echt mit Twists und es ist super spannend und echt gut. Und ich habe jetzt hier auch die Box mit allen anderen. Es gibt ja jetzt diese Box für PS4 mit allen Seasons und so. Aber aktuell spiele ich das nicht, weil... Ich bin erstmal gesättigt. Da braucht es
ja ich finde auch Zeit. Kannst du so lange am Stück nicht spielen. Also wie gesagt, bin großer Fan von Life is Strange aus diversen Gründen. Wer das noch nicht gespielt hat, kann ich echt nur empfehlen, sich das mal anzuschauen. Auch wenn vielleicht diese pubertierendes Mädchen-Geschichte jetzt nicht jeden männlichen Gamer extrem anspricht, die ziehen sich auch alle nicht aus. Also keine Hoffnung. Aber ich finde
die... Jetzt haben wir das erste Aufschrei-Hashtag wahrscheinlich dann schon.
Ja, ich habe ja die Hoffnung zerstört, also bitte. Nein, aber ich fand die Geschichte trotzdem relativ emotional erzählt für ein Videospiel. Also es ist nicht so, dass man heulend vor dem Bildschirm sitzt, aber ja, es ist schon so, und die hat schon auch ihre Stellen, wo man sich denkt, ja, ist ja gut, jetzt habe ich es auch begriffen. Aber sie ist im Großen und Ganzen, ist es so eine Geschichte, die einem irgendwie so persönlich vorkommt. Ja, trotz diesem Butterfly-Effekt im Hintergrund, der da stattfindet. Ich kann es wirklich eben nur empfehlen, sich das mal anzuschauen.
Auf freue ich mich so drauf. Ich habe ja Remember Me von denen gespielt.
Das fand ich geil.
Leider, also das war halt vom ganzen Artstyle und mit dem Zurückspulen, was ja da auch im Life is Strange ähnlich drin ist, ne? So unglaublich geil, nur leider war halt ansonsten von dem Spiel so viel belangloses Zeug und das Kampfsystem
das
war
leider. Das ist richtig. Also was mich da am meisten gestört hat, war tatsächlich, dass die Story relativ Banane war.
Ja.
Das Kampfsystem hier mit diesen Kombos, die du dir selber bauen konntest, das fand ich.
Ja,
Batman und so. Ja, aber als ich es mal verstanden hatte, fand ich es tatsächlich richtig gut. Weil, also ich finde, es braucht relativ lange, bis du da in den Flow kommst. Noch ganz kurz, okay, das wollte ich nämlich jetzt, bevor wir wieder von Life is Strange wegkommen. was ich nicht schaffe, weiterzuspielen, ist diese Prequel-Season von Life is Strange, Before the Storm.
Ja, aber die haben ja viele Probleme mit, ne?
Also ich weiß nicht, wo es fehlt natürlich dieser Butterfly-Effekt-Twist, weil das ja diese Freundin der Hauptdarstellerin aus dem ersten ist, die quasi so ihre beste Freundin verliert, worauf dann die wirkliche erste Season aufbaut. Ich weiß nicht, ob es mich so stört, dass ich im Prinzip schon weiß, wie diese beschissene Story ausgeht. Das spielt, glaube ich, mit. Und
aber du bist doch derjenige, der sagt, Spoiler verhindern nicht, dass das Ganze weiterhin spannend ist, sondern die machen es
vielleicht sogar spannender. Ja, das habe ich. Ich habe nicht gesagt, dass ich das sage. Ich habe gesagt, es gibt Untersuchungen.
Ach so, okay. Ich dachte, du bist.
Aber ja, ich find jetzt Spoiler auch nicht so granate schlimm. Also ich drehe nicht voll ab, wenn irgendjemand spoilert. Aber
ja, wenn man Tags als Freund hat, muss man damit auch zurechtkommen.
Wir versuchen hier natürlich wenig zu spoilern. Den Tags können wir manchmal einfach nicht zurückhalten. Das ist schneller draußen, wie einer von uns nur schauen kann. Also das.
Eben, ich wollte eh schon mal fragen, ob ihr eigentlich wisst, woraus Soylent Green gemacht ist, aber da kommen wir später drauf zurück. nein, also wie gesagt, Gummibärchen, genau, ja. Grüne Gummibärchen. Dieses Prequel, zum einen ist es ein Prequel, das kann ich sowieso pauschal nicht leiden. Zum anderen ist irgendwie diese Hauptcharakterin, das ist halt so das der Prototyp des aufmüpfigen, nervigen Teenagers. Ja, da würde ich im Fernsehen, glaube ich, auch umschalten. Und bei solchen Spielen kann ich es nicht leiden, wenn ich einen Charakter spielen muss, der mir irgendwie nicht wirklich sympathisch ist.
Okay, aber ich merke schon, bei Life is Strange, das ist auf jeden Fall ein Game, da könntest du noch mehr zusprechen. Das notieren wir uns mal, weil mich interessiert es ja total. Ich habe es hier auch rumstehen, aber ich habe es noch nicht gespielt.
Also
es wäre natürlich mal spannend, wenn ich spiele, dass wir da einfach mal uns austauschen können hier, wie wir das
so sehen. Es ist aber von der Spieltiefe geht es teilweise schon ein bisschen Richtung Walking Sim. Also es könnte dir tatsächlich gefallen.
Walking Sim, das war natürlich jetzt eine grandiose Überleitung von dir.
Die war geil, ne?
Die war richtig gut.
Aber ich bin begeistert.
Es gibt ja, jetzt haben wir drüber gesprochen, okay, Telltale und Life is Strange, sind das überhaupt noch Adventures? Jetzt gibt's ja auch noch diese Walking Sims. Und der Christian hat hier ein paar jetzt hier rein notiert, von denen ich übrigens keins wirklich durchgespielt habe, fällt mir gerade auf, aber alle mal angespielt.
Hast du die ganzen Raptor gespielt?
Ja, da gibt es hier Gone Home, Dear Esther.
Oh ja, Firewatch.
Everybody Gone to the Rapture, Vanishing Ethan Carter. Firewatch habe ich durchgespielt, ja. Firewatch ist aber fast schon kein Walking Sim, weil da einfach so viel passiert. Also da passiert wirklich sehr, sehr viel und man muss nur viel rumlaufen von A nach B, wo da nichts passiert.
Okay, ich würde mal Dear Esther streichen als für die Adventures. Das habe ich vorgestern durchgespielt, weil ich irgendwie eine Stunde Zeit hatte und habe es auch in einer Stunde durchgehabt. Mhm. Und das war total unbefriedigend, weil die Grafik war vielleicht mal schön, aber jetzt ist sie nicht mehr so toll, dass sie dich wirklich erstaunt. Ja. Es ist so pseudophilosophisch angereichert mit Vergleichen, die ganze Story, so dass ich mir danach gedacht habe, geht's jetzt um das? Ich spoilere es jetzt nicht, weil falls es noch jemand spielen will.
Ich hab's vor noch, also ich höre immer,
dass es echt. Ja, deswegen, also geht's jetzt um das und hab danach gegoogelt und ja, es ging um das, aber viele Details sind mir dann doch verwehrt geblieben und fand's im Endeffekt halt leider,
naja. Es muss halt funktionieren, oder? Ich glaube, wenn du es nicht sofort errätst, um was es geht, und dann ist es halt eher so ein Twist.
Also anders als wie bei Gone Home. Gone Home bin ich ja total begeistert. weil das eröffnet sich wirklich total und da muss man schon dumm sein, um es nicht zu kapieren.
Möchtest du ganz kurz zu Gone Home was sagen? Ich kann es gerade nicht zuordnen.
Da bist du glaube ich bist eine College-Studentin, kommst heim zu deiner kleinen Schwester in das Haus und da ist aber niemand mehr zu Hause und du läufst halt durch das Haus und findest Tagebucheinträge und Briefe von deiner kleinen Schwester, die dir dann so nach und nach schreibt, was in dem Haus passiert ist und was passiert ist und warum jetzt auch keiner mehr daheim ist. Aha. Gerade. Und das hat auch leichte Rätseleinlagen, weil du halt mal zu einem gewissen Punkt erst kommen musst, dann kriegst du einen Schlüssel. Rätsel ist ein bisschen übertrieben, aber es kommt dem schon fast nahe und hat halt echt narrativ ziemlich was zu bieten und auch eine nette Story so mit Jugendlichen und Entdeckung des Geschlechts und so Zeug.
Ja, aber kann man dann sagen, Walking Sim ist ein Adventure? Ich finde ja schon, weil du erlebst ein Abenteuer, sagen wir jetzt mal ganz grob, wo du durchläufst. Natürlich hast du wenig Rätselanteil, das hast du bei Telltale auch. Du hast aber doch auch so Entscheidungsbäume hin und wieder. Mache ich das oder mache ich das? Bei Firewatch war es so. Bei Firewatch war es so, da bekommst du, glaube ich, irgendwann mal zwei Funksprüche und du musst dich entscheiden, wo du jetzt hinläufst.
Also ja. Für mich, ich sag da gleich mal so zwischendrin, für mich persönlich, ich habe tatsächlich nur Everybody Gone to the Rapture gespielt. Ja. Aber für mich ist Walking Sim ist kein Adventure, das ist ein Sedativum. Ja. Also ich brauche das nicht spielen, ich langweile mich da tot. Das ist ganz furchtbar.
Die habe ich lange nicht gespielt. Also ich klinge mich gerade so
halb mental aus. Tax, ich meine, du hast Vanishing of Ethan Carter gespielt, oder?
Das habe ich gespielt, aber das war für mich Graphics-Porn.
Nur wegen der Grafik eigentlich.
Ich war dann doch neugierig, wie quasi diese Story dann zu Ende geht.
Ich fand aber, da waren auch Rätseleinlagen drinnen.
Ja, definitiv. Aber ein bisschen Action hat mir gefehlt. Also ich hatte den Eindruck, als wäre dem Team das Geld ausgegangen und als wäre es eine große Grafikdemo von ein paar Studenten für die Spieleindustrie, um zu zeigen, hey, wir werden gerne bei euch anfangen. Also
dann möchte ich
alle Grafik und Story, aber irgendwie ein Quäntchen, weiß ich nicht, KI oder irgendwie mehr Bewegung hat gefehlt. Ich habe das sogar schon wieder verdrängt.
Also ich möchte dann noch aus aktuellem Anlass eine Lanze hier dann, weil viele sagen ja auch Hellblade wäre ein Walking Simulator, was zum Großteil auch stimmt. Ja. Und wenn das so ist, dann ist es der beste Walking Simulator, den die Welt je gesehen hat. Weil dieses Spiel ist so unglaublich und es hat auch ein paar Rätseleinlagen, aber klar, es langt nicht. Also wir sehen, glaube ich, alle Walking Sims, die wir jetzt genannt haben, und auch Hellblade langt nicht, um es zu sagen, es wäre ein Adventure. Trotzdem möchte ich es erwähnen und dass es jeder dieses Spiel spielen muss.
Aber ist das Einzige,
auf jeden Fall, ja, das habe ich auch auf der Liste.
Ist das Einzige, was so in die Richtung Walking Simulator geht, was ich mir noch irgendwo auf der Liste habe, da bin ich nur leider so vorab ein bisschen abgeturnt.
Mach das Fips, es ist nicht langweilig, es ist
echt. Ja, ich habe mich wahnsinnig auf Hellblade gefreut, ich weiß auch nicht aus welchem Grund auch immer, aber ich hatte irgendwie im Kopf, dass da jetzt so eine.
Deswegen hast du dich gefreut, weil die haben echt noch nie enttäuscht.
Ja, ich weiß, aber was ich sagen wollte, ich hatte irgendwie die Erwartungshaltung nach den Previews und nach den ersten Sachen, die sie so erzählt haben, dass ich jetzt sowas wie eine düstere, ernsthafte Version von irgendeinem 3D-Action-Adventure oder sowas bekomme.
Ich habe auch
Third-Person-Action-Adventure, meine ich.
Davor, aber
ja, sowas in die Richtung Heavenly Sword oder sowas hatte ich da im Kopf. Nur halt in düster und ernsthaft und hier so mit den psychischen Problemen der Protagonistin und solche Geschichten. Und dann am Ende ist halt ein Walking Sim, wo ab und zu mal ein bisschen was passiert. Und das hat mich so spontan von einem Kauf sehr abgeturnt, dass ich jetzt sage, ich warte hier, glaube ich, bis es in PS Plus auftaucht oder sowas, weil das prädestiniert dafür in einem halben, dreiviertel Jahr oder so. Ja. Und
dann spielt es. Mich hat's ja genauso abgeschreckt. Und ich hatte ja auch gedacht, boah, geil. Die haben mit DMC eins der geilsten Action-Spiele der letzten Jahre rausgebracht. Auch Heavenly Sword fand ich gut, obwohl ich es nie durchgespielt habe, weil es dann doch zu langweilig war. Aber auch hier, wie hieß das, mit dem Journey to the West-Zeug, mit dem Monkey King, weiß welches ich meine. Das war auch sehr gut.
Ja, mir fällt es jetzt aber auch nicht ein.
Ja, egal. Und dann war ich auch total Walking Sim und dann haben alle gejammert, die Kämpfe sind so scheiße. Und dann habe ich es gelassen und dann war es letztens irgendwo im Sale und nochmal mit 10% reduziert und dann habe ich zugeschlagen und ich sage nur, ich bin so froh, dass die Geld bekommen haben und es nicht über PS Plus dann so halb abgegolten haben. Weil das, allein dieses Konzept von dem Studio, dass sie gesagt haben, sie machen es jetzt Indie, ohne Publisher, mit dieser Grafik und so polished, also es ist wirklich hoch polished, dieses Spiel, Hut ab. Also das gehört, und dann veröffentlicht das Spiel halt auch für 30 Euro und es hat auch eine Spielzeit von 7-8 Stunden
ungefähr. Ja, das ist okay. Also wie gesagt, ja. Ich glaube, ich werde es bestimmt mal spielen. Das Einzige, was mich von den Jungs hier von Ninja Theory tatsächlich enttäuscht hat, war Enslaved. Das war das, was du wahrscheinlich meintest, Odyssey to the West.
Das fand ich richtig gut, ja.
Das war ja furchtbar hochgelobt und ich fand es einfach nicht gut. Also ich habe da einfach keinen Zugang zu gefunden. Das hat mir jetzt einfach nicht so viel Spaß gemacht.
Aber Andy Serkis ist der Affe.
Super. Ich weiß nicht, warum es mir nicht gefallen hat. Also DMC fand ich ziemlich geil, da hatte ich richtig Spaß dran. Heavenly Sword hatte ich auch Spaß dran, hat mir gut gefallen. Ich sehe gerade als nächstes kommt von Ihnen ein iOS- und Android-Spiel. Naja, gut.
Da. Ja. Aber dann können wir, glaube ich, an die Walking Sims dann doch mal ein Schleifchen dran machen.
Die machen wir zu.
Was aber witzig ist, wenn wir jetzt mal drüber schauen, die wurden schon immer flacher, so die Adventures, von denen wir sprechen. Also wenn wir sagen, Telltale und Life is Strange und sowas sind Adventures und Walking Sim ist auch noch Adventure, es wird immer mehr zum, ich erlebe nur noch eine Handlung und kann minimal vielleicht mal die Richtung entscheiden.
Ja.
Das ist irgendwie...
Ja.
Und ich glaube, das kommt wahrscheinlich gerade auch in dem Bereich recht gut an, weil man da eigentlich mehr einen interaktiven Film erwartet und gar nicht unbedingt jetzt groß selbst rätseln will und besonders nicht weiterkommen will. Bei den Spielen ist es ja auch so, dass man im Normalfall recht schnell vorankommt. Also
sind Spiele wie Last of Us oder Uncharted dann die Nachfolger von klassischen Adventures?
Also, jetzt hör auf, das hat doch mit Adventures überhaupt nichts zu tun. Nein, das sagst du doch jetzt nur, weil du im Standbild die Landschaften bewunderst.
Nein, die Story, die transportiert wird bei Last of Us. Ich habe diese Aktionen und muss Dinge lösen.
Ja, ich glaube, das können wir sogar nochmal vertagen. Weil das sehe ich ähnlich wie der Tax. Ich glaube, so ein Last of Us hat oft mehr Adventure-Charakter als es unbedingt so ein Walking Sim hier oder auch so ein Telltale.
Ja, aber dann kannst du auch mit Survival Horror herkommen und irgendwie Resident Evil, weil da musst du auch den Rüstungsschlüssel finden, um die Tür aufzumachen. Absolut.
Da kommen wir wieder zur Ausgangsfrage. Ne? Was ist denn eigentlich ein Adventure? Also wir haben es relativ stark eingegrenzt vorhin auf Text-Adventure, Point-and-Click und dann das neue Zeug. Und da sind es halt eher die Walking Sims und die
Jetzt interpretieren wir ziemlich viel, damit man. Aber ich will doch, da wenn ich darf, was Nischiges reinbringen.
Oh wei.
Nischiges. Ja, weil ich hab's jetzt auch gerade, das hatte ich im
Vorfeld. Könnte japanisch sein übrigens
jetzt. Also ich geh da mal schlafen, wenn der Christian was Nischiges bringt.
Na, Fips, das hatte ich noch nie enttäuscht
bisher. Ja, das jetzt bring mal. Jetzt
also, hau rein. Zwar geht's um Visual Novels, die bei uns ja auch immer mehr Beliebtheit bekommen und in Japan halt gang und gäbe sind für alle möglichen Plattformen, für mobile Plattformen oder sonst irgendwie und PC. Und da gibt es ja eine Herrschaft von Spielen, die wir nicht aufzählen können. Und die reichen, glaube ich, also da ist auch der Adventure-Gehalt mal so null und mehr wirklich, man klickt sich wirklich durch ein grafisches Comicbuch durch, bis hin zu mal eine Entscheidung links, rechts, aber auch bis hin zu Spielen, die dann vor Rätseln strotzen, auch wenn es immer nur Rätselräume sind. Und da könnte man natürlich dann auch sagen, so Escape Rooms, ob man die da jetzt noch dazu zählen würde. So Escape Room Spieler, ich glaube eher nicht. Aber zum Beispiel diese, wie heißt die Reihe da? Die japanische Reihe.
Jetzt komm.
Zero Time Dilemma war das letzte. Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors.
Ja, ja.
Und genau.
Rätselräume, so ein bisschen so Escape Room mäßig als Spiel.
Zählst du da jetzt hier das einzige Spiel, was ich aus dieser eher japanisch angehauchten Richtung mal gespielt habe, Dark Dreams Don't Die, auch dazu? Oder ist das schon wieder eher so Telltale-Ecke?
Was war Dark Dreams Don't Die?
Ja, das war so ungefähr, wie wenn du dir eine Überdosis LSD reinhaust und mit einem Vorschlaghammer auf den Hirnlappen prügelst. Also es war im Prinzip so eine Mystery-Geschichte von irgend so einem, ich krieg's gar nicht mehr richtig hin, aber das war auch unglaublich so japanisch im Style, also mit den Charakteren, und ich glaube, es war auch von einem japanischen Team, ich weiß es gerade überhaupt nicht mehr.
Ja,
also, war Xbox-exklusiv, deswegen
jetzt, wahrscheinlich ja, okay, ja,
das
ja,
hast nur du gespielt, Philipp.
Hidetaka Suehiro Sveri, der Typ, der auch
genau.
Den Mission gemacht hat.
Genau.
Ja, das war ja Xbox exklusiv, deswegen kennt es ja keiner. Das D4. Und ich weiß es nicht, ich habe es nicht gespielt, deswegen kann ich nicht einschätzen, ob das wirklich ein Adventure wäre oder nicht. Es steht als Genre Adventure Game da.
Ja, es Graphical Adventure Video Game developed by Access Game.
Ja, also wie gesagt, diese Zero Time Dilemma oder Virtual Last Reward, nein, diese Trilogie, die ist sehr zum Empfehlen, vor allem wenn man irgendwie mit Zeitreisen und Brainfuck mal was erleben will.
Oh ja, da bin ich mal wieder zu haben.
Aber auch als Adventure Game, es hat keine zusammenhängende Rätsel eigentlich. Also du löst halt Zeitschienen und Bäume und ja, hast dann immer diese Escape the Room Rätsel, die zum Teil unglaublich schwer sind.
Ist aber doch dann eher ein Rätselspiel, um diese Kategorie vielleicht auch noch reinzubringen. Weil mir fällt da zum Beispiel auf dem iPad ein, dieses The Room, diese The Room Serie 1 bis 3, genau, glaube ich, gibt's da aktuell. Das ist
der auch, war geil.
Da geht's der ja nicht, geil. Da geht's ja wirklich nur um Rätsel, oder sage ich mal, der Rätselanteil ist bei 90%, die Story bei 10. Da ist der Anteil einfach krasser als bei einem klassischen Adventure. Viel mehr Rätsel. Und die Handlung
ja, gibt's auch noch, ja. Aber ich sag mal, auf mobilen Endgeräten hier, Handys, iPad und der ganze Krempel, da kannst du sowas, glaube ich, ganz gut spielen, ja, weil das eignet sich auch, wenn man die Toilettensession mal ein bisschen verlängern möchte.
Ja.
Ja. Insofern ist das da, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Ich glaube, am PC oder an der Konsole würde ich sowas nicht spielen, aber die The Room Trilogie, ich glaube, es sind drei Teile, die habe ich tatsächlich alle gespielt und fand die relativ geil.
Muss ich noch nachholen, ja, aber habe ich nur gehört, echt gute Rätsel, gut gemacht, nicht irgendwie frustrierend, sondern man kommt da auch gut durch.
Ja.
Feine Sache.
Ja. Ja.
Cool. Also, ja, wie gesagt, diese Virtuous, Last Reward und 999, die gibt's mittlerweile auch für PS4. Für PS Vita gab es ja den zweiten und den dritten zumindest, den ersten für den DS. Die kann ich alle auch empfehlen, weil die eine sehr geile Story halt auch haben. Auch wenn sie ein bisschen sehr abgefahren japanisch manchmal ist. Aber ja, machen wir, glaube ich, mal einen eigenen Podcast zu, oder? Zu abgefahren japanisch.
Ja, genau, da macht der Christian mal einen eigenen Podcast zu den abgefahren japanischen.
Weißt du, was wir total ignoriert haben?
Oh, jetzt kommt noch ein Nachbrenner, oder wie?
Ich weiß nicht, ob der brennt, aber was wir so total ignoriert haben, sind diese, als CD-ROM-Games aufkamen, diese Interactive Movies.
Ich habe sie in unseren Google Doc eingetragen.
Seventh Guest und sowas habe ich da, ja, jetzt, erinnere ich mich. Oder ich weiß nicht
mehr. Phantasmagoria, nein, wie heißt das? Phantasmagoria.
Lacht ja, dieses Lands of Lair oder sowas mit so einem Ritter. Das kommt.
Dragon's Lair.
Das gab es sogar für den Fernseher dann. Da konntest du am Fernseher auch irgendwie Entscheidungen
drücken. Nein, das war Laserdisc. Das war das erste Spiel überhaupt.
Das war vor kurzem, glaube ich, in irgendwelchen Sonys oder so drin, in irgendwelchen Fernsehern.
Direkt ja, es gab da auch dieses, wie hieß denn das, wo du irgendwie so mit quasi der die Person vor dem Überwachungsmonitor warst und irgend so eine Frau durch eine Raumstation dirigieren musstest. Phantasmagoria, da gibt's einen ganzen Haufen Spiele noch, die da so in dieser Zeit kamen.
Aha.
Lustigerweise auch, was wir auch noch komplett ausgespart haben. Ich habe mir jetzt kurz überlegt, ob ich es dabei belasse, weil ich immer in endlose Monologe verfalle, wenn das losgeht. sind natürlich die Spiele von Quantic Dreams.
Oh mein Gott, jetzt wird's vielleicht noch mal ein bisschen, ja, anstrengender. Jetzt erzähl mal, Philipp, wie findest du die Spiele denn so?
Muss ich jetzt echt wieder anfangen? Hier meine Critical Path hieß das Spiel übrigens, wo man die Frau durch die Dings dirigieren musste, durch die Raumstation.
Nicht ablenken jetzt, Quantic Dreams, du wolltest gerade sagen, wie gut du die findest oder wie spannend?
Ja, also da darf man in so einem semi-öffentlichen Ding, wir kriegen ja so einen ab 18 Flag, das heißt, wenn ich sage, absoluten Vollscheißdreck, komme ich damit gut an oder darf ich das nicht mehr sagen?
Also bei mir kommst du nicht gut an,
weil ich das weiß. Aber also wie gesagt, ich fand Fahrenheit fand ich noch relativ geil. Fahrenheit habe ich sehr, sehr gerne. Hieß es Fahrenheit? Ja, ich glaube schon.
Das kenne ich nicht.
Fahrenheit, ja.
Das war das erste Spiel von Quantic Dreams.
Das weiß ich, aber gespielt habe ich es nicht. Aber ist gut.
Das war tatsächlich noch ein ganz geiles Adventure. Und dann ging halt dieses Elend los, das hier mit dem diesem
Heavy Killer, Rain. Heavy Rain.
Heavy Rain, er hat's gesagt. Ging halt dieses Heavy Rain Elend los. Also wenn es einen Sonderpreis für schlecht erzählte Interactive Novels gäbe, das wäre mein erster Preis.
Okay, ja. Heavy Rain finde ich auch ehrlich gesagt nur okay.
Heavy Rain, jetzt kommt mein Monolog.
Soweit wie ich es gespielt habe, weil ich habe es noch nicht mal durch. Heavy Rain, mal eingeschlafen, glaube ich.
Das ist echt besser. Ich muss es auch ganz kurz so ein bisschen spoilen, aber ich versuche so gering wie möglich zu halten. Heavy Rain hat für mich in dem Moment verloren, wo mir gegen Ende klar wurde, also so von der Gesamtstory, dass eigentlich, damit dieser Twist, der am Ende stattfindet, funktioniert, der Spieler das ganze Spiel über belogen wurde. Und er wurde schlecht belogen. Also es gab zum Beispiel so eine Videoeinstellung, da hast du den Täter gesehen.
Okay.
Ja, von hinten in einem schwarzen Mantel mit einem Hütchen. Und du hast ihn mit einem anderen Charakter gesehen. Und wenn du am Schluss rauskriegst, wer wirklich der Täter war, dann wird dir klar, sorry, aber die Statur auf dem Video, ich habe nämlich extra noch mal bis dahin gespielt von irgendwo, ja, um mir das noch mal anzugucken, die Statur von dem Video kann niemals der Täter gewesen sein. Der war zu groß und zu schlank.
Okay.
Ja, das ist Punkt 1. Punkt 2, es gibt so ein paar Stellen, wo du sagst, sorry, da kann dieser Täter niemals hingekommen sein aufgrund diverser körperlicher Merkmale. Ja. Also der war einfach zu fett, um diese Falle zu stellen. Ja? Muss ich einfach sagen, das funktioniert nicht. Und das Dritte, da weiß ich jetzt nicht, ich hasse dieses Spiel, deswegen spoilere ich jetzt einfach.
Okay, jetzt kurz mal muten, jetzt wird gespoilert.
Jetzt
genau. Leise drehen. Wir geben Handzeichen, wenn es wieder.
Ja, ich höre zu. Ich habe kein Problem damit. Ja.
Eben. Und du kannst nicht den Spieler, einen der vier Hauptcharaktere, spielen lassen. Die Gedanken von diesem Hauptcharakter so als Stimme aus dem Off laufen lassen, der sich irgendwie überlegt, wer könnte denn der Täter sein? Und am Ende war es genau diese Person selber.
Oh.
Also ich meine, es funktioniert nur, wenn du den Spieler total unbarmherzig anlügst.
Ja.
Und das ist kein guter Twist. Das ist scheiße. Das ist einfach scheiße. Da reg ich mich auf.
Das können wir jetzt auch mal so stehen lassen. So, der Spoiler ist jetzt rum. Ich muss sagen, hat irgendjemand sonst Heavy Rain von euch ernsthaft gespielt?
Nein, ich habe die Demo gespielt und habe gemerkt, das ist nichts für mich.
Okay, ich habe es, glaube ich, bis zur Hälfte irgendwann gespielt. Ich fand's träge und ich fand's, jetzt pass auf, ich fand es zu langsam und zu ausschweifend.
Das will was heißen.
Und okay. Was ich dann noch kurz unterbringen
aber,
muss,
weil... Okay, sage es, weil es kam dann nämlich ein Wahnsinnsspiel, aber bring du noch kurz was unter und dann kommen wir echt
zu... Geht nicht anders. Sie haben ja leider eigentlich, also von der Stimmung, so dieses Endzeit will ich nicht sagen, aber so ein bisschen heruntergekommen, düstere, verregnete und sowas, hat eigentlich, finde ich, eine ganz schöne Stimmung produziert. Und dann kam dieser blöde FBI-Typ auf Drogen mit seiner Cyberbrille und dem Cyberhandschuh, wo ich mir bis heute frage, welcher geistig total eingeschränkte Mensch kommt auf die Idee, in diesem Spiel so einen Stilbruch und so einen bescheuerten Charakter unterzubringen, der da überhaupt nicht hinpasst.
Also ja, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, da bis soweit habe ich es nicht gespielt.
Da kriegst du einen Föhn. Du bist da irgendwie unterwegs, so im Düsteren und suchst den Killer und überlegst vielleicht, vielleicht hat er ja selber seinen Sohn umgebracht, dieser Protagonist hier, der Hauptdarsteller, weißt du nicht. Und dann irgendwie Cut. Und dann kommst du zu diesem Detective, der sich irgendwie so eine moderne Droge dauernd reinballert, damit er im Cyberspace cool ermitteln kann, der dann quasi durch Hand in die Luft halten Beweismittel sucht, weil sein Cyberhandschuh ihm das direkt auf sein Augenimplantat beamt oder irgend so eine Scheiße. Also ich sag, hey, es geht nicht.
Ja.
Das ist Kacke. Das ist Scheiß.
Warum hat dieses Spiel dann so eine gute Reputation? Liegt es nur am Cage und seinem Namen und seinem Studio? Und weil alle meinen, das ist große Kunst, sagen alle, das ist
gut. Es hat eine sehr schöne Grafik.
Okay.
Ja, es ist ein schönes Spiel optisch. Es transportiert einfach auch eine gute Stimmung. Und ich glaube auch, dass die meisten Leute, es ist einfach so, dass man jetzt bei Stories, was Videogames angeht, grundsätzlich nicht extrem verwöhnt ist.
Das ist für mich, das glaube ich auch der Hauptgrund.
Und
Ja, alles, was bei mehr als eine Socke Handlung hat, wird gleich hochgelobt.
Richtig.
Obwohl und dann kommt er hier im Vergleich zu B-Movies, die zehnmal bessere Handlung
haben. Ja, dann kommt er hier mit seiner Story-Geschichte und oh ja, und das ist ja auf Hollywood-Level die Story. Ja gut, auch Hollywood hat Scheiße produziert. Ja, darf man immer nicht vergessen. Sogar sehr oft.
Echt? Okay.
Ja, zum Beispiel diese Star Wars, lassen wir das.
Führt jetzt zu weit. Es führt zu weit, Philipp. Und an dem Punkt, weil du jetzt gerade Star Wars und im selben Satz mit schlechten Filmen genannt hast, es gab dann auch noch ein ganz gutes Spiel vom Cage, oder etwa nicht?
Nein.
Welches war, soll das gewesen sein? Dieses komische mit dem Hui Buda, der da irgendwie in der Gegend umeinander schwebt.
Also das ist eine Scheiße.
Das Gute daran war die Hauptdarstellerin, die halt wirklich echt gut schauspielern kann. Aber
ja, aber diese
Beyond Two Souls ist das Spiel, von dem wir sprechen.
Danke, ich hab's verdrängt. Ich hab's tatsächlich versucht zu spielen. Ich weiß nicht, was mich geritten hat. Aber mich hat's einfach nach relativ kurzer Zeit nur gelangweilt. Ich fand's einfach total bescheuert. Die Story, die da am Anfang kam, ist so, ja, da ist jetzt dieses arme Mädchen, das hat diese übersichtlich sinnliche Fähigkeit mit ihrem Huibu-Freund, ja. Und die wird dann von dem gemeinen Geheimdienst ausgenutzt. Und es ist so, ich mache eigentlich.
Okay. Darf ich mal eine Frage stellen?
Ja.
Hinsichtlich unserer anfänglichen Definition Rätsel, hat denn dieses Spiel ernsthaft Rätsel oder?
Ja, also ich habe mich sehr oft gefragt, warum und wie halte ich das noch länger aus?
Nein,
also,
hat es nicht. Man muss sagen, dieses Beyond ist sehr nah an dem Walking Simulator ja eigentlich dran, weil du wirklich von einem Hotspot zum nächsten gehst und dann damit interagierst. Hin und wieder mal ein Quicktime mit drin und das war's dann aber auch. Du hast ein paar Dialoge, aber eigentlich ist Beyond
näher. Beschissene Dialoge mit nomadigen Story.
Nee, und das ist genau der Punkt. Ich hab's durchgespielt und ich fand's am Anfang irgendwie cool. Besonders ist die Grafik ziemlich gut. Da musst du mir recht geben, Philipp. Die Grafik ist echt ganz gut.
Du musst nochmal gucken. Wie heißt das? Beyond
Two Souls.
Gegen die Grafik sage ich nichts. Okay, die Animationen gehen auch noch.
Die Grafik und Animationen haben mich am Anfang gecatcht. Der Grundplot ist so ein bisschen, ja, mei, das ist halt jetzt so, aber es muss ja auch nicht immer gleich der riesen mystische Plot sein. Es ist relativ klar am Anfang schon, um was es geht. Und dann wird sozusagen die Story von diesem Mädchen über mehrere Jahre und Dekaden erzählt und das ist wirklich, am Ende hin ist das Ganze rund und macht wahnsinnig Spaß und ist einfach eine coole Geschichte.
Also vielleicht, wenn ich gar nichts mehr anderes zu tun habe, ja, und noch dreimal The Room 1 bis 3 auf der Toilette durchgespielt habe, dann denke ich drüber nach, ob ich das echt nochmal starten soll.
Ich glaube allgemein, Philipp, für dich ist es vielleicht nix, weil du da vom Cage auch ein bisschen vorgeprägt bist jetzt, dass du da auch natürlich anders rangehst an so ein Spiel und dich nervt vielleicht es eher als mich in dem Fall, weil ich ja Heavy Rain auch gar nicht durch habe. Wenn ich so weit gespielt habe. Ich glaube, für den Tax, wenn man jetzt auf Optik steht, auf ein bisschen Atmosphäre, eigentlich auch auf eine mystische Story, die aber jetzt nicht komplett abgehoben ist, dann ist das, glaube ich, was für den Tax. Beim Christian, ja, Christian, probier's doch mal.
Naja, ja, klar.
Wenn du mal irgendwann nichts anderes mehr zu zocken hast, dann probier's
das. Ich habe die Demo gespielt, auch da, und ich fand's so unglaublich langweilig. Und es hat mich kein bisschen berührt. Und das ist natürlich auch schwierig, weil die Demo ist ja auch mitten aus dem Kontext raus. Das ist
aber auch so schwierig bei so Demos,
ganz ehrlich. Wenn das gut gemacht ist mit der Story am Anfang und dich herführt, dann bleibst du ja vielleicht auch eher dran. Aber
ist aber auch so ein Ding, wie der Christian sagt, es berührt dich nicht. Also das war ja das, was ich vorhin so schön gelobt habe bei du weißt schon, Life is Strange. Habe ich das gelobt, dass die Story einen wirklich irgendwie berührt. Und also das hat tatsächlich Heavy Rain geschafft und das hat hier Beyond auch wieder die ersten, keine Ahnung, 2 Stunden oder was ich es gespielt habe, geschafft, dass mir letztlich jeder Charakter total völlig gleichgültig war und ich die eher nicht leiden konnte.
Das ist interessant, ja.
Und also ich meine, ich kann verstehen, wenn jemand sagt, das gefällt ihm, da sind halt Geschmäcker auch echt verschieden. Ja, kann nicht jeder einen guten haben? Nein. Also Spaß beiseite, aber ich kann verstehen, wenn jemand sagt, ihm gefällt das. Und ich gebe auch ehrlich zu, ich habe immer noch ein Auge geworfen auf Detroit Become Human.
Absolut, ja. Aber das wird natürlich auch schon wieder so overhyped, dass ich da
Angst habe. Das ist
von Haus aus schon als das beste Spiel aller Zeiten bezeichnet wird, einfach nur, weil es vom Cage kommt und weil es ja große Kunst ist und optisch gut aussieht. Es muss schon jetzt auch ein bisschen liefern. Ja, es muss schon.
Also ich meine, das ist, finde ich, jetzt thematisch spannend. Ja. Was ich jetzt nach den Trailern und Gameplay-Previews, die schon im Netz waren, allerdings sagen muss, ich habe ein bisschen Zweifel, dass es tatsächlich Spaß macht. Das ist so mein Problem dabei, wie der Christian auch sagt, der fand das einfach sau langweilig, die Demo zu Beyond Two Souls. Das ist auch ein Effekt, den beide Spiele bei mir hatten. Es hat mir keinen Spaß gemacht, die zu spielen. Also ich habe mich bei Heavy Rain echt durchgequält, weil ich wissen wollte, wie die Story ausgeht. Und dann präsentierte man mir diesen hammerbescheuerten Plot-Twist. Und da war ich echt sauer.
Bei Detroit habe ich ein anderes Problem. Bei Detroit habe ich das Problem, das ist so lange angekündigt. Und der Plot, um was es eigentlich geht, der wurde, seitdem es angekündigt wurde, schon in verschiedensten Serien und sonstigen Medien sowas von totgeritten in der letzten Zeit, dass es gab ja auch das Deus Ex, da ging es ja, glaube ich, auch um so eine Koexistenz, Roboter, Mensch. Und es wird bei Detroit ja ähnlich sein, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe.
Ja, also was sie ja versprechen, ist diesmal, dass tatsächlich die Entscheidungen richtige Auswirkungen haben. Das habe ich jetzt aber auch schon 3000 Mal gehört.
Ja, aber ob der Plot uns überraschen wird, da bin ich mal gespannt, weil gerade nach so Brettern wie jetzt Blade Runner letztes Jahr als Film oder jetzt auch die Serien hier, die alle in dieses Thema reingehen, könnte Detroit einfach zu spät rauskommen, um noch wirklich zu überraschen.
Ja, und es ist halt schon wieder überhyped. Ja, also das ist so, absolut. Das ist so, überall wo Detroit vor erwähnt wird, hast du auf den ganzen Spiele-Webseiten schon 100.000 Leute, die schreien, oh, das wird das beste Spiel der Welt. Ja, und das ist halt so, die Erwartungen sind relativ hoch. Also wenn sie es geschafft haben, dass ich mich auf ein Spiel von den Jungs nochmal so halbwegs freue, dann ist es durchaus eine Möglichkeit, dass es wieder ein Griff ins Klo wird, weil einfach die Erwartungen viel zu hoch sind.
Ja, kann sein.
Und ja, also Detroit, wann soll es denn eigentlich rauskommen? Quartal 1 oder 2 2018?
Okay, es wird doch wieder verschoben. Da kommt zu E3 wahrscheinlich wieder irgendein neuer Trailer oder Gameplay und was ja eigentlich, zwischen Gameplay und Trailer wird nicht viel Unterschied sein, da gebe ich dir auch recht.
Ja, es wird halt wieder eine Quicktime-Orgie sein. Ja, also.
Ja, mal sehen. Geben wir dem Cage doch da nochmal eine Chance.
Ja, es ist jetzt aber echt seine letzte.
Für dich ist es die letzte. Ich würde sagen, Tax, probier du mal Beyond Two Souls. Also das müsste auch relativ günstig geben. Muss mal schauen.
Es gibt sicher genug Leute. Auf YouTube gerade. Ich sehe es
gerade. Also, ich wollte gerade sagen, das ist so ein typisches Spiel, wo man sich tatsächlich auch überlegen kann, ob man sich es als Let's Play irgendwie auf YouTube anschaut. Zumal auf YouTube gibt's, habe ich mir sagen lassen, die Geschichte tatsächlich in chronologischer Reihenfolge. Und ich habe schon ganz oft gelesen, ich kann es nicht aus erster Hand sagen, dass die tatsächlich in chronologischer Reihenfolge wesentlich geiler ist als Erzählung, als dieses zeitlich versetzte, das sie im Spiel gemacht haben.
Ich fand es gerade cool. Interessant, weil sich das so zusammenfügt, weil das ist dann schon so directed, dass ein Blick in die Zukunft natürlich zu dem passt, was gerade in der Vergangenheit passiert ist und solche Sachen. Also das ist schon cool.
Das sind halt auch Geschmäcker dann da.
Aber Let's Play, du sagst gerade was ganz Wichtiges an der Stelle. Ich glaube, alles, was wir heute besprochen haben an Adventures und an sonstigen Spielen, ich kann mir das richtig gut vorstellen, wenn man jetzt sagt, man hat jetzt nicht unbedingt die große Zeit oder den großen Bock, viel zu rätseln, dass man sich so ein Monkey Island oder ein Monkey Island 2, wenn man einfach sagt, man ist nicht der Rätsler, einfach als Let's Play anschaut, um diesen Humor mitzukriegen, dieses Art Design, diese geilen Dialoge, diese geile Story, da kann ich dann nur empfehlen, bitte nicht ganz links liegen lassen, sondern dann wenigstens Let's Play anschauen.
Aber ich glaube nicht, dass das bei den Point-and-Click-Adventures funktioniert.
Also ich würde es mal ausprobieren, weil ich kann es mir auch schwer vorstellen, weil zwei Sachen, also das eine ist, wenn es ein Blind-Playthrough ist, dann glaube ich, ist es ziemlich langweilig, dem zuzugucken, wie er versucht.
Nee, blind darf es nicht sein, es muss wirklich...
Und das andere ist, wenn er das Maul aufmacht, da war er auch nicht. Also das heißt, die Musterlösung Silent Playthrough sein.
Okay, es muss ein Playthrough sein, wo du die Texte lesen kannst, beziehungsweise die Sprachausgabe hörst und der einfach das Spiel durchspielt.
Und selbst dann, also dann hätte ich ja echt lieber so einen Spectator-Mode, wie der Tax gesagt hat, dass ich es auch selbst erleben kann. Weil das macht schon was aus.
Das ist eine coole Idee. Eigentlich müsste man dem Ron Gilbert mal schreiben, ob er nicht mal einen Spectator-Mode für Thimbleweed Park einbauen möchte.
Und Tax.
Der einfach mal ein Spiel, auch mal mit ein paar Trial and Errors, weil manchmal musst du ja auch die Dialoge auf dem falschen Weg durchgehen, um lustige Dialoge führen zu können. Ja, du darfst nicht immer den perfekten Weg gehen. Das wäre, glaube ich, was, da hätte, das müsste man ihm mal, Tax, du kannst ihm mal auf Twitter schreiben. Der, schauen wir mal, was passiert.
Ich bin, ist jetzt zwar kein Adventure, das ist wieder eher Rollenspiel, aber ich bin übrigens auch für dieses Cyberpunk 2077 von CD Projekt Red, bin ich ein bisschen gehypt.
Ja, gut, aber das ist jetzt dann, das wird, glaube ich, eher kein Adventure. Nee, aber ich bin voll gehypt, weil.
Ich bin auch auf das neue von From Software Spirits by Twice gehypt, obwohl noch kein Mann weiß, was das ist.
Leute, ich bin auch auf das neue FIFA 19 gehypt, das dann irgendwann wahrscheinlich im September rauskommt. Aber.
Du mit deinen Randgruppen spielen wieder.
Jetzt schaue ich hier mal auf unsere Liste. Ich glaube, eine Sache wäre jetzt noch ganz spannend, nachdem wir ganz, ganz viele Spiele angesprochen haben. Wenn jetzt jeder von uns einfach nochmal seine Top 3 Adventures in der Reihenfolge 3, 2, 1 nennt und vielleicht kurz was dazu sagt. Bei mir wird da auch ein Adventure kommen, das haben wir noch gar nicht besprochen, das ist mir gerade erst eingefallen und es ist automatisch, obwohl wir nicht drüber gesprochen haben, in meine Top 3. Deswegen das schon mal vorweg, aber es kann gern jemand anders beginnen mit seinen Top 3. Wer will denn?
Also ja, dann komm, macht er erst den Christian mal anfangen.
Okay, dann lass mal mich machen. Hau rein. Mal schauen, ob ich es hinkriege. Ja, aber also die Top 3.
Mit kurzem Grund aber, oder?
Ja, natürlich. Bitte? Begründung braucht man. Ohne Begründung,
ja, Begründung wird das nicht akzeptiert. Das lebt auch nur von der Begründung, weil es ist gar nicht so sehr, dass es die besten Spiele sind, sondern das sind die, mit denen ich irgendwie am meisten positive Emotionen auch verbinde.
Ganz also genau.
Wie vorher erwähnt, Monkey Island 3, weil es halt das Spiel war, das wahrscheinlich das einzige, das ich mit meiner Frau je zusammen gespielt habe, bevor wir in die Karibik geflogen sind und halt so gut geklappt hat und ich die ganze Zeit im Urlaub immer nur gesagt habe, wo ist denn jetzt dieser Puerto Polo? das war halt sehr geil. Platz 2, Zack McCracken. Obwohl ich mich kein bisschen dran erinnern kann, weiß ich noch mit dem Two-Headed Squirrel, dass das ein so geniales Adventure war und ich das auch mit einem damaligen sehr, sehr guten Schulfreund nur zusammengespielt habe und wir da richtig viel Spaß hatten. Und Platz 1 ist ganz klar Day of the Tentacle aufgrund vom Humor und weil Hoagie, Bernard und oh, wie heißt die Blonde?
Sandy?
Nein.
Wie heißen die?
Laverne. Sandy ist Thimbleweed Park, Tax.
Ja, Sandy ist die von SpongeBob. Sandy ist das Eichhörnchen aus SpongeBob.
Stimmt, ja, das war ach, stimmt, das schaut ja sonst nur.
Aber Top 3 ist nicht leicht, Christian, aber das ist auf jeden Fall, ich glaube, es gibt noch mehr Spiele, die du jetzt wahrscheinlich sofort nennen könntest, die mega geil sind, aber das hat die meiste Wirkung hinterlassen.
Der erste Tentacle ist halt auch inhaltlich als Spiel, würde ich sagen, mein das Paradebeispiel für ein Adventure mit geilen Rätseln und dem besten Humor ever.
Ja, dann mache ich mal weiter. Also Platz 3 würde ich sagen Thimbleweed Park. Es ist ein fantastisches Spiel. Ich glaube, ich spiele das Spiel auch noch mal im total harten Modus durch. Aber es hat mich jetzt nicht so nachhaltig verändert. Im The Dick Mode. Also wirklich, Platz 3 ist schon echt ein sehr guter Platz.
The Dick Mode heißt mit Touch-Steuerung, oder?
Nee, wegen Hard.
Ja, genau.
Wegen Hard. Ach, Philipp, Sie sind raus. Free. Okay, Thimbleweed Park auf Platz 3, das ist ja schon mal krass, okay? Mhm.
Genau, und dann auf Platz 2 aus Nostalgiegründen oder weil mich das nachhaltig verändert hat, ist einfach Maniac Mansion. Das ist einfach das Spiel. Ich glaube, das muss ich wirklich nochmal durchspielen. Und wirklich auf Platz 1, weil die Gesamtkomposition so schön ist von Artwork, Sound, Humor, Gefälligkeit. Und ich habe da nur positive Erinnerungen, sind eigentlich die Monkey Island Spiele, Monkey Island 1, Monkey Island 2 und Monkey Island 3. Also diese Trilogie, die gehört irgendwie komplett zusammen.
Ich glaube, man muss bei Monkey Island auch wirklich das als Trilogie nennen. Oder wenigstens 1 und 2 zusammen nennen, weil die könnte ich gar nicht mehr auseinanderhalten, weil bei manchen Szenen bin ich mir gar nicht sicher, ob die im 1er oder im 2er waren.
Ja, ich wollte ja auch die Serie hauptsächlich erwähnen und das 3er ist, glaube ich, nicht das beste Monkey Island, aber das ist halt für mich gerade das Beste.
Ja.
Aber die Serie ist halt.
Cool. Soll ich weitermachen?
Ja, bitte.
Jetzt wird's spannend. Jetzt werdet ihr gleich sagen, Hype, Hype, Hype und Fanboy. Mir ist eingefallen, welches Spiel oder welches Adventure ich gespielt habe und das war ein Erlebnis sondersgleichen, weil auch wieder mal die Grafik In meinen Augen, was Besseres gab es zu der Zeit halt nicht. Und jetzt kann man es nicht mehr anschauen. Und zwar das Blade Runner Adventure.
Ach krass, ja.
Hat das
ja.
irgendjemand von euch gespielt? Das gab's auf, das war auf 4 CDs verteilt, weil da so viel so viel Assets drin waren, weil die
Grafik. Ja, ich hab's gespielt, ja.
Ich bin eingeschlafen.
Wie beim Film. Das Spannende, die Grafik war ja die Voxel Engine. Das war diese Engine, die auch, glaube ich, für Command & Conquer wurde Voxel Engine verwendet und für dieses Outcast.
Ja, für so einen Apache-Flugsimulator war das mal.
Und Outcast auch, wo jetzt ja ein Remake rauskam auf einer anderen Engine. Jetzt kam es auf der Unity-Engine raus. Aber dieses Spiel, Blade Runner, war einfach genial, weil ich Blade Runner-Fan bin, was man jetzt auch auf jeden Fall weiß und ihr auch wisst. Christian, ich bin Blade Runner-Fan. Und jetzt fällt mir eine Sache ein, Philipp, weil du es gesagt hast, bei diesem Spiel konntest du auch Entscheidungen treffen und die haben wirklich das Spielgeschehen verändert.
Das stimmt,
die haben auch wirklich Locations freigeschaltet, die du nicht gesehen hättest, die waren aufwendig modelliert, aber die hast du einfach sonst nicht gesehen und das zu einer Zeit, wo, glaube ich, die Budgets doch eher rar waren. Das war von Westwood übrigens, deswegen auch Voxel Engine. Westwood hat ja auch die Command & Conquers gemacht. Also das ist auf Platz 3, Blade Runner. Unbedingt nochmal anschauen. Ich glaube, das gibt's auch bei Good Old Games oder so. Ich hoffe zumindest, dass es da gibt. Man muss über manche grafischen Probleme jetzt hinwegsehen, weil Nahaufnahmen sind in Voxel eher schwierig. Genau, Platz 2 bei mir, Thimbleweed Park. Das hat mir wieder irgendwie das ganze Point-and-Click-Adventure-Thema neu entfacht. Die Liebe dazu, der Christian hat vorher eigentlich alles gesagt bei dem Spiel. Das ist einfach so, das stimmt alles. Das stimmt sogar das Marketing in Anführungszeichen von einem Ron Gilbert auf Twitter. Das stimmt das Gesamtkonstrukt. Das ist genial.
Oh, Peter, das ist ein total toller Tipp. Also ich sehe gerade hier Blade Runner, Voxel, das schaut ja total geil aus.
Das ist 1999 oder 98 oder so. Das ist echt, also es ist nur 90er und es ist echt gut. Genau, Platz 1, Monkey Island. Monkey Island, ich würde sagen 1 bis 3. 4 war schwierig, aber 4 war trotzdem vom Humor her noch lustig, nur ich konnte mit dem 3D-Zeug nichts anfangen. Aber Monkey Island bei mir hängen geblieben. Ja. Jetzt ist Day of the Tentacle nicht in den Top 3, aber es wäre auf jeden Fall auf Platz 4, direkt auf Platz 4.
Siehst du mal.
Okay, der Philipp noch. Jetzt bin ich gespannt, wie viele Spiele vom Mr. Cage jetzt da kommen.
Ziemlich viele. Nein, natürlich nicht. Also was Platz 3 tatsächlich auch ein Spiel, das wir jetzt gar nicht genannt haben hier, weil es auch schon so grenzwertig Adventure ist. Das war tatsächlich Myst.
Oh.
Falls sich da noch jemand
erinnert. Ja, logisch.
Das listet in unserem Doc, aber wir haben es nicht erwähnt.
Wir haben es nicht genannt.
Walking Simulator der ersten Stunde, oder?
Ja, es hatte Rätsel. Ja, also es hatte so ein bisschen Rätsel. Das war allerdings auch schon so eher auf so einem teilweise The Room-Niveau, würde ich jetzt sagen, die Rätsel. Und es hat mir furchtbar viel Spaß gemacht. Ich habe das Spiel damals geliebt. Das war auch so CD-ROM und tolle Grafik und so. Also für heutige Verhältnisse. Weiß ich nicht, ob die Grafik noch so toll wäre. Aber lassen wir mal dahingestellt. Und dann auf Platz 2. Ich bin halt tatsächlich einfach ein ewiges LucasArts-Kind, kommt Indiana Jones 4. Mhm. Also Atlantis hier fand ich einfach groß. Also war auch eins der Spiele, die habe ich mehr als einmal durchgespielt und das kann ich nicht bei vielen Spielen sagen. Auf Platz 1 bei mir eindeutig auch die Monkey Island Trilogie. Ich krieg die Spiele auch gar nicht mehr so wirklich auseinander. Ich weiß, ich habe Monkey Island 1 zu meinem 13. Geburtstag bekommen. Wer jetzt ganz clever ist, kann das nachrechnen. Und ich war total hooked auf dieses Spiel. Also das war so eine Offenbarung damals. War auch gleichzeitig mein erstes PC-Spiel auf dem 286er.
Und auf einem AT dann?
Ja, 286. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ja, es müsste. Nee, der hieß nicht mehr AT, der hatte nämlich sensationelle 20 Megahertz. Ja. Ein Megabyte Speicher und eine VGA-Karte, die 640x400, also war auf jeden Fall geil. Und da dann Monkey Island spielen,
dem ist wohl nichts hinzuzufügen. Also Monkey Island ist bei uns, glaube ich, war für uns alle prägend und war auch prägend für Genre. Ja.
Fazit Monkey Island und Maniac Mansion, alle Reihen, also die beide als Reihe gesehen, war, glaube ich, das Prägendste. Ne?
Absolut.
Ja. Ich muss auch noch ganz kurz eine ehrenhalbe Erwähnung, weil wir es überhaupt nicht erwähnt haben, war aber auch ein Spiel, das ich sehr genossen habe. Es fiel mir ein, als du gerade Blade Runner erwähnt hast, Peter. Es gab 1990 im Jahre des Monkey Islands gab es ein Spiel, das nannte sich Rise of the Dragon. Ich weiß nicht, ob sich da noch jemand dran erinnern kann. Das war tatsächlich auch ein Adventure.
Da war ich 15, das war bei mir so Rise of the One-Eyed Snake.
Ja, na, aber also es war auch so ein Cyberpunk-Ding, deswegen fiel es mir bei Blade Runner ein. Hatte ganz unsägliche Action-Passagen, wo du dann so einen Horizontal-Scroller zwischendrin hattest. Mhm. Hat mich aber wahnsinnig fasziniert damals. Also das war auch so.
Ich sehe gerade das Cover, das schaut aus wie Blade Runner mit halt dem Titel Rise of the Dragon drüber.
Sehr geil. Das ging auch in die Richtung und die hatten noch so Novel, Visual Novel Bilder zwischendrin. Da haben sich einige bei mir richtig eingebrannt. Deswegen ist das so eine Erwähnung ehrenhalber. Also es war ein ganz weirdes Spiel. Ich glaube auch von Sierra Online damals. Von Dynamics oder irgend sowas war das. Ja,
also Dynamics von Sega gepublished.
Genau, heute würde ich es glaube ich nicht mehr spielen wollen. Aber damals fand ich das sensationell, so mit diesem Cyberpunk und was weiß ich was. Gab's ja nicht viel.
Darf ich auch noch eine Honorable Mention loswerden?
Einer geht noch.
Weil wir auch Star Wars ja schon hatten. Star Trek the 25th Anniversary.
Ja, da gab's was. Ich hab's nicht gespielt, aber ja, erzähl mal.
Es ist leider, so geil wie ich es damals fand, so schnell hatte ich es dann im Nachhinein auch wieder vergessen. Und es war ein richtig schönes Grafik-Adventure zu der Serie der guten Alten mit Captain Kirk und Scotty, als die Klingonen noch Bärte hatten.
Stimmt, aber ich habe es auch gespielt, jetzt wo du es sagst, ja.
Ja.
Ich kann mich noch an diese Phaser-Zieh-Animation erinnern, übrigens. Ja. Die waren nämlich total bescheiden.
Dass man halt dann irgendeinen belanglosen Redshirt mitnehmen konnte, der halt dann natürlich gestorben ist und so.
Es war cool. Es war schon cool, das stimmt. Also als mein, noch nicht ganz, weil wir noch ein bisschen hier am Labern sind, aber so als quasi Schlusswort möchte ich sagen, mir, ich vermisse diese alte Qualität, die Spiele hatten da so ein bisschen.
Ja.
Also das ist so ein ganz, ganz, ganz eigener Charme, den...
Ja, nein.
Ja, nein, genau. Also deswegen habe ich ein bisschen gesagt.
Qualität ist wahrscheinlich der falsche Begriff, weil...
Es ist ein Flair, das Spiele damals hatten. Vielleicht auch einfach nur ein Feeling, das sie transportiert haben. Das kann ich nicht sagen.
Ich kann mir vorstellen, dass manche Spiele heutzutage ähnliche Gefühle transportieren. Nur wir verbinden da was anderes mit diesen
Adventures. Da waren wir heute nur jung, gell?
Ja, wir sind, und deswegen wirkt bei uns auch ein Thimbleweed Park. Ich glaube, es wäre schwierig, jemanden, der jetzt als Adventures vielleicht die Telltales kennt und damit aufgewachsen ist, ein Thimbleweed Park zu zeigen, der würde sagen, das ist viel zu sperrig, warum muss ich da Begriffe anklicken, das ist viel zu schwierig, wo sind die Hilfen und so weiter. Und die Grafik ist auch nicht hübsch. Also wir sind da, glaube ich, schon ziemlich gebunden an diese Zeit und an diese Spiele. Und deswegen wird es für uns auch schwierig, je neuer sie sind, besser zu verstehen, sind das noch Adventures? Für uns sind es eigentlich keine Adventures mehr. Für die heutige Generation sind das halt Adventures, weil die kennen diese Spiele und wachsen mit denen auf. Und möglicherweise wird so ein Telltale irgendwann für diese Leute
also das Ding sein. Also für Objektivität wird unser Podcast bestimmt nicht den ersten Preis gewinnen. Da wird immer auch Verklärtheit und nostalgische Gefühle mitspringen. Und weil was so gut ist, wir können es halt. Weißt, die Jungs heute, die können das halt gar nicht mal nachvollziehen, wie das ist, ein Adventure ohne Google zu lösen.
Das ist der Wahnsinn, ja.
Die können ja nicht einmal mehr nachvollziehen, wie man eine Mineralwasserflasche ohne Google aufmacht.
Ja. So, jetzt müssen wir aufpassen, wenn wir nicht zum Altherren-Podcast werden.
Ja, genau, das ist
nicht. Deswegen sollte man vielleicht hier auch jetzt einfach mal den Deckel drauf machen. Ich glaube,
das macht man Doppelherz auf.
Das war ein Schritt von Text zu eigentlich nur noch zuschauen, kann man so sagen. Texte lesen, bis ich lasse einen Film abspielen.
Inklusive die volle Bandbreite.
Und uns sind immer wieder neue Spiele eingefallen, weil wir doch sehr viel Adventures gespielt haben in unserer Laufbahn. Und Adventures haben uns immer begleitet und hoffentlich gibt's bald wieder bessere Adventures. Ich könnte mir nichts Besseres vorstellen als ein Thimbleweed Park 2, auch wenn es jetzt abgedroschen also, klingt. Aber
es sei mal erwähnt, die Seite, auch wenn sie nicht so toll ist, adventuretreff.de, glaube ich. Und was da an Adventures gelistet ist, das ist unglaublich. Also okay. Es gibt, glaube ich, auch sehr stark aus der Fanentwicklergemeinde Adventures, die man heute spielen kann, die bestimmt nicht schlecht sind. Und ja, ich möchte jetzt dein Schlusswort nicht ruinieren. Ich glaube, hätte ich damals die Wahl gehabt, andere Spiele zu spielen, hätte ich nicht so viele Adventures gespielt. Ich sehe es
heute. Glaube ich auch.
Ich suche mir heute die Spiele nicht gerade aus, dass es Adventures sind. Ich sehe Thimbleweed Park. Ich finde es total geil. Aber das hat einen Grund, warum ich halt noch nicht durch bin.
Ja, ja,
ja. Tax. Wie Christian,
ja, ich glaube, mein sagte, Weg oder die große Richtung wird irgendwann mal Last of Us sein. Aber das können wir mal in einem anderen Podcast besprechen. Genau,
die Richtung der Story erzählen,
dass du sowas das ist, eher also Uncharted, diese ganzen Grafikfrohen Actionspiele mit kleinen Knobelrätseln und KI. Das ist für mich mal ein Thema im nächsten Podcast.
Apropos nächster Podcast, ja, wir werden auf jeden Fall, also ich denke, wir machen noch mal einen, oder?
Ja, logisch.
Und vielleicht dann noch einen. Und ob wir monothematisch bleiben, das sehen wir ja dann. Vielleicht machen wir auch mal ganz was anderes. Wir werden ja, mal uns ein bisschen ausprobieren, je nachdem, worauf wir da Bock haben.
Es gibt genug Material, über das wir reden können, also ja auch Filme oder so. Es wird lustig.
Ich denke. Ja, gut. Dann würde ich mal an der Stelle sagen, das war gut. Philipp, wolltest du noch was sagen? Noch irgendwas hinzuzufügen?
Ich wollte gerade sagen, Hauptsache wir finden jedes Mal so eine Überleitung zu Quantic Dreams, dann ist alles gut.
Nee, ja. Hauptsache ich habe mein Blade Runner Plug überall dann in jedem Podcast.
Ja, das war jetzt schon geil, extra das Zurückhalten bis zum Ende, damit es noch deine Top 3 raushauen kann.
Absolut, absolut so geplant wie das Ganze hier, genau. Gut, dann.
Ja, danke fürs Zuhören.
Macht es gut und wir gehen mal in die Aftershow, würde ich sagen.
Genau, in die Aftershow.
Die Aftershow kann der Peter mit dem Christian mal machen.
Sehr gut.
Ciao, ciao. Macht es gut.
Servus.